Fritz. Podcast.
Blue Moon. Es ist der letzte Tag im Monat und letzter Freitag im Monat und deswegen ist Film Blue Moon angesagt. Anna Wollner, die Filmfritzin, ist am Stissel.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist Selin Güngör und wir reden mit euch über die Filme der vergangenen Wochen, die ihr so gesehen habt. Gerne auch Filme, die ihr oll fandet, gerne Filme, die ihr total super fandet. Ruft einfach an unter 0331 70 97 110. Wie immer bekommt jeder, der hier anruft, etwas geschenkt von der Filmfritzin aus der großen Filmkiste. Was haben wir denn diesmal dabei?
Die ist dieses Mal so voll, dass ich glaube, wenn ich das jetzt alles vortragen würde, wir direkt in die Nachrichten übergehen könnten. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ich habe aber jede Menge Freikarten zu ganz vielen Filmen, wie zum Beispiel Margos Spuren, der seit gestern im Kino ist, oder Magic Mike XXL, zu Pablo Escobar, einen Film über den Drogenbaron, Tickets für die Doku über Amy Winehouse, die auch passenderweise einfach nur Amy heißt, oder sogar signierte Bücher und Tickets zu dem Film Becks letzter Sommer, Tickets zu gefühlt Mitte 20 zu Slow West, das ist ein Western mit Michael Fassbender, der seit gestern im Kino ist. Dann habe ich T-Shirts und Kopfhörer zu Ant-Man, noch ein bisschen was zu Terminator, das muss vor allem dringend raus. Und ich denke mal, ich habe jetzt auch bestimmt noch irgendwas vergessen, was ich dann durch Zufall finden werde.
Also jede Menge Kinokarten und ganz tolles Merchandise zu den diversen Filmen der letzten Wochen. Das könnt ihr gewinnen, wenn ihr hier anruft unter 0331 70 97 110 und mit uns ein bisschen über Filme quatscht. Holgi ist dann nächste Woche Freitag wieder da, nur falls ihr euch wundert. Aber ihr dürft auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Wir haben Bock mit euch über die letzten, über die Filme der letzten Wochen, so rum, über die letzten
auch
Filme
zu reden. Über die letzten Filme, die allerletzten Filme. Da kann aber diesen Monat auch ein paar dabei, die ich durchaus zu den allerletzten Filmen dieses Jahres zählen würde.
Wie seht ihr das? 0331 70 97 110. Der allererste, der angerufen hat und deswegen ist er auch der allererste hier in der Leitung, ist Patrick aus Reinickendorf, 27 Jahre alt. Hallo.
Hi.
Hallo.
Welche Filme hast du gesehen?
Na, ich habe euch zugehört und habe da mal so rumgeguckt, was ihr empfohlen habt. Und dementsprechend habe ich mir als allererstes natürlich Ant-Man gegeben, als der rausgekommen ist.
Sehr gute Wahl, würde ich an dieser Stelle sagen, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe seit langem nicht mehr so viel gelacht. Und das, was Avengers 2 nicht gemacht hat, hat Ant-Man umso mehr gemacht.
Nun ist Ant-Man ja erst vor 2 Wochen ins Kino gekommen und ich würde jetzt mal behaupten, er gehört bei den, er ist so ein bisschen so ein Marvel-Stiefkind, deswegen müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, wer oder was dieser Ant-Man überhaupt ist, oder?
Ja, können wir mal machen.
Na, dann mach mal.
Ganz grob umrissen geht's ja um den Hank Pym, oder wie sagt man das, Pym?
Pym heißt er, glaube ich.
Genau, der hat ja diese Pym-Partikel entwickelt, die halt Objekte oder Menschen anscheinend größer und kleiner machen können. Und der hat halt festgestellt, dass sein Schüler, also er hat dann so einen Schüler gehabt, der dann später so sein Unternehmen übernommen hat und dort selber dann was entwickelt hat. Und er hat dann irgendwie festgestellt, dass er zu viel von sich selbst in diesem Schüler sieht und hat dann versucht, den seine Forschung ein bisschen zu unterbrechen oder zu behindern. Und hat dementsprechend dann jemanden, diesen Scott Lang, dann in dem Fall gespielt von Paul Rudd, entdeckt, weil der halt politisch motivierte Aktionen gestartet hatte, dadurch auch irgendwie in den Knast gekommen ist und hat ihn dann so ein bisschen beobachtet dabei und hat ihm dann halt die Möglichkeit gegeben, diese Figur des Ant-Man zu spielen. Also so diese typische erste Filmrolle, die man machen muss, ne? Die Figur vorstellen, die Fähigkeiten kennenlernen, trainieren und dann losschicken.
Im Trailer muss ich ja sagen, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber im Trailer muss ich sagen, ja, fand ich das alles ein bisschen lächerlich.
Nee, überhaupt nicht, weil es einfach dieser Film für mich von diesem Perspektivwechsel total lebt. Also wenn Paul Rudd als Ant-Man dann klein wird und auf Ameisengröße schrumpft, hast du wirklich das Gefühl, du bist mit ihm klein geworden und bist auf einmal in diesem Mikrokosmos und rennst neben Ameisen und musst aber zu denen hochgucken. Und der muss ja in so eine Art Bootcamp, der muss ja erstmal diesen Anzug, den er dann aufhat, beherrschen lernen, weil er wirklich innerhalb von Sekunden umswitchen kann zwischen normaler Größe und Ameisengröße. Und da muss er zum Beispiel üben, indem er, das, ich glaube, die Szene ist auch schon im Trailer, dass er durch eine Tür durchspringt, also durchs Schlüsselloch.
Nee, die ist Gott sei Dank nicht im Trailer.
Okay, dann aber also er muss durch ein Schlüsselloch durchspringen, also er läuft als normal großer Mann an, wird klein, springt durchs Schlüsselloch und wird hinterher wieder groß. Und das geht halt die ersten Male total schief. Also wie kann man sich ja jetzt eigentlich ganz gut vorstellen. Und es gibt so zwei, drei, vier Szenen, die wirklich sehr, sehr actionreich, auch in einem, fand ich, sehr, sehr sehenswerten 3D, also wo sich das 3D auch nochmal so ein bisschen gelohnt hat, auf diese Ameisengröße schrumpft und dieser Perspektivwechsel. Und ich hab's schon ganz oft gesagt, irgendwie, ich kann's nicht mehr sehen, wenn in amerikanischen Blockbustern am Ende irgendwelche Großstädte zerlegt werden, weil das sieht immer und immer gleich aus. Nun braucht Ant-Man natürlich auch eine finale Schlacht, nur sind der Antagonist und der Protagonist hier beide klein und zerlegen ein Kinderzimmer. Und dieses Kinderzimmer wirkt auf einmal total bedrohlich. Die kämpfen auf einer elektrischen Spielzeugeisenbahn, die eigentlich immer nur im Kreis fährt. Und das wirkt aber total bedrohlich und total martialisch, weil die Lok natürlich ganz groß geworden ist. Aber in dem Moment, wo er wieder groß wird, liegt da auf einmal so eine kleine Eisenbahn auf dem Boden, die auch noch so Kulleraugen hat, die hin und her rollen. Und das ist einfach nur großartig.
Wobei die Idee natürlich nicht neu ist, ne?
Natürlich nicht. Das ist eigentlich Liebling, ich habe den Superhelden geschrumpft. Aber natürlich ist die Technik ein bisschen besser geworden als damals. Und insofern, und ich bin sowieso heimlich in Paul Rudd verliebt, schon ganz, ganz lange, konnte Ant-Man bei mir eigentlich nicht.
Oh, Patrick, oh.
Es tut mir leid. Ich habe manchmal Schwächen für die anderen nicht nachvollziehen können.
Ja, Patrick, gehst du konform mit allem, was Anna gesagt hat?
Definitiv. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich aus Versehen auch mal Anna treffen durfte und da haben wir uns auch kurz unterhalten und ich hätte sonst mir gar nicht Ant-Man gegeben, weil, wie sie schon gesagt hat, das sehr stiefmütterlich ist, auch gar nicht so meine Schiene gewesen wäre, weil ich die Figur eigentlich gar nicht so spannend finde. Aber Gott sei Dank, also der Film, wie gesagt, der hat mega Spaß gemacht. Er geht auch Gott sei Dank nicht so extrem lang. Das ist eine gute Länge gewesen, meiner Meinung nach. Und ich habe endlich mal wieder wirklich so lachen dürfen, dass ich mit Bauchmuskelschmerzen rausgegangen bin, weil da auch so viele Szenen einfach von dieser Figur, von diesem Scott Lang dann veräppelt werden, verarscht werden. Dann ist auch eine andere Figur dabei, dieser Louis, der, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler genannt wird, Michael Penner oder wie spricht man das aus?
Michael Pena heißt der.
Megamäßig. Also dass diese Figur, diese Rolle, Hammer. Also es ist so extrem lustig, wie er so Geschichten erzählt, wie er halt irgendwas gehört hat, wie irgendwo sein soll, mega lustig.
Aber ich fand halt irgendwie, also der hat halt so einen Augenzwinkern-Humor. Das ist halt immer nicht so ein Drauf-Humor, sondern der nimmt sich selber nicht so richtig ernst. Also das, was dem letzten Avengers-Film ein bisschen gefehlt hat. Und es gibt natürlich auch Anspielungen auf die Avengers. Es gibt einen der Avengers, der auftaucht. Wir müssen jetzt auch gar nicht sagen, wer das ist. Aber es gibt auch irgendwie so eine total süße Szene, als Paul Rudd versteht, dass er halt irgendwie wieder alles retten muss, sagt er halt irgendwie, können wir nicht erstmal die Avengers anrufen? Also halt irgendwie so dieses Selbstreferenzielle, was aber mal wieder Spaß gemacht hat, im Gegensatz zu den letzten Marvel-Ausflügen.
Der typische Marvel-Humor eigentlich.
Ja, er ist wieder da und ich hoffe, dass sie es irgendwie schaffen, also weil Ant-Man ja auch in Captain America 3, glaube ich, auftauchen wird. Es hat mir so ein bisschen die Vorfreude darauf wieder bestärkt. Also diese Marvel-Müdigkeit, die ja, ich glaube, bei uns allen so ein bisschen aufgekommen ist, weil es einfach zu viel war, die ist durch Ant-Man so ein bisschen wie weggeblasen.
Cool.
Und auch hier wieder absoluter Tipp, Leute, bleibt bis zum Schluss drin, da gibt es wieder was zu sehen. Dementsprechend ist es gar nicht nur eine Rede, die man sieht.
Also stimmt, wirklich bis ganz zum Schluss, bis noch nach dem Abspann.
Bis noch nach dem Abspann, es kommt wieder was.
Die Leute so neben dir das Popcorn wegräumen. Da so lange musst du sitzen bleiben.
Ja, also wenn das Licht angeht, könnt ihr gehen, aber.
Richtig.
Okay, Patrick, es gibt ja, wird heute noch ein paar Leute geben, die über Ant-Man sprechen möchten. Deswegen lass uns doch nochmal zu anderen Filmen kommen. Welchen Film hast du noch gesehen?
Also ich habe mir noch angeguckt gehabt auf den Minions. Den habt ihr in den letzten Blue Moon ja schon komplett durchgesprochen. Mega lustig, hat Spaß gemacht, war auch sehr angenehm, viel gelacht. Ich glaube, mein Lieblingswort. Dieses La Puccina, glaube ich, mit der Ratte, also total megamäßig, dort ist der Hammer. Mhm. Spy habe ich mir angeguckt, auch mega lustig gewesen, hätte ich auch so nicht gedacht, weil der Trailer an sich wirkte halt so, als würde es ein bisschen trashig lustig, aber Es hat das gemacht, was es machen sollte. Ich habe gelacht. Es hat das Genre mal so auf die Schippe genommen, das ganze Spy-Geschichte, weil James Bond ist immer sehr strikt, sehr streng. Immer, der trifft jeden Schuss und bei ihr funktioniert es halt ein bisschen anders. Mega lustig.
Also Spy Susan Cooper Undercover, ne, mit Melissa McCarthy.
Richtig.
Diese Agenten, ja, Satire ist es ja noch nicht mal so richtig, aber fand ich auch, also hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich bin auch großer Melissa McCarthy-Fan. Und der Regisseur Paul Feig hat ja schon Brautalarm gemacht. Also es ist dann manchmal genau meine Art von Humor in amerikanischen Komödien. Und auch hier dieses sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, wunderbar durchgezogen. Jason Statham auch in einer grandiosen Rolle, der sich, sein Image und alle seine eigenen Rollen, die er in der letzten Zeit gespielt hat, wunderbar durch den Kakao zieht. Also das auch, wer den noch nicht gesehen hat, ruhig reingehen.
Ja, mach sie.
Gibt es denn Filme, auf die du dich noch freust, die jetzt vielleicht im August kommen?
Also, nee, das weiß ich, also ich weiß gar nicht, wann kommt denn dieses Inside Out raus, also diese Kopfsache?
Alles steht Kopf, alles in der kommt.
Pixar.
Der kommt Ende September, Anfang Oktober.
Im Herbst auf jeden Fall.
Ich gucke mal schnell nach. Redet doch mal
aber
kurz.
Sonst angeblich, also eigentlich warte ich definitiv auf James Bond Spectre und wo ich schon ganz wuschig bin, definitiv Batman vs. Superman.
Ehrlich?
Echt?
Wirklich.
Ja, hast du dir den Trailer angeguckt?
Ja, alle beide, auch den neuesten habe ich mir angeguckt. Ich mag's.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil es gibt ja, also es ist ja basierend auf dieser, auf dem Comic, dieses Batman, ich glaube Dark Knight Returns.
Ja.
Und das hat schon echt Spaß gemacht. Und ich denke, das wird ganz gut laufen. Und ich weiß, ihr seid kein Man of Steel Fan, ich liebe Man of Steel. Ich habe den auch viel zu oft jetzt schon gesehen auf Blu-ray. Und mir macht es Spaß. Der Film macht das, was er machen soll. Man sieht zwei riesige Superhelden, die ja an sich beide Alpha-Männchen sind, par excellence, da gegeneinander ankämpfen. Batman ist zum ersten Mal mega sauer. So muss das sein, dass er echt mal sauer ist und dann auch wirklich was macht. Er hat wieder krasse Gadgets. Das kann nur funktionieren. Und Wonder Woman kommt vor. Ich verstehe die Frage nicht.
Okay.
Wir haben ja nichts gesagt.
Aber geilerseits, Batman ist endlich mal mega sauer.
Ja.
Naja, okay.
Ja, aber alles steht Kopf, startet übrigens am 1. Oktober, also ist gar nicht mehr so lange hin.
Nee.
Und ich glaube, der wird ganz toll. Auch. Also ich habe von Kollegen, die ihn schon gesehen haben, gesagt, das ist der beste Pixar-Film seit ever. Seit Toy Story 1.
Na, dann werden wir wohl... Anfang November drüber reden, wenn dann ein Film Blue Moon ist, weil ich nämlich Ende Oktober im Urlaub bin. Aber da ist ja noch Zeit. So, Patrick, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Es war ja das erste Mal, ne?
Ja, ich bin jetzt entjungfert worden. Danke sehr.
Gern geschehen.
Was sagt man darauf?
Danke.
Vielleicht eine kleine Zigarette danach?
War's schön.
Hat's wehgetan?
Patrick, du bekommst natürlich auch wahrscheinlich Kinokarten in dem Fall, wa?
Ich denke, hast du eben zugehört, als ich aufgelistet habe, was es gibt? Hast du vielleicht Präferenzen von bei Kinokarten?
Präferenzen bei Kinokarten?
Du hast überlegt, das weiß ich, ob du Magic Mike gucken sollst. Ne? Ich habe ja irgendwie so ein bisschen davon abgeraten, aber ich hätte noch Freikarten dazu.
Eine Freundin von mir hat ihn gesehen, ich hätte ihn ja gerne gesehen, weil ich gedacht hätte, es gibt ein paar coole Tanzmoves, so à la Channing Tatum, aber es gibt es leider nicht, habe ich schon gehört.
Ne, gibt's schon, aber sie tun sehr weh.
Ja, das habe ich auch leider so gehört. Und wenn eine Frau das sagt, dann hat das echt was zu bedeuten, denke ich, bei so einem Film.
Ja, ja. Also lieber nicht Magic Mike. Ich guck mal, ich finde was anderes Schönes vielleicht.
Ja, schön ist gut.
Sehr gut. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das wäre toll, ja klar.
Viel Spaß auf Arbeit. Ciao,
tschüss.
Patrick.
Ciao.
Ja, an der Stelle vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Patrick arbeitet in einem Laden, in einer großen Shopping-Mall und da war Anna und es war eine sehr lustige Begegnung.
Es war eine sehr lustige Begegnung, ja. Ich habe mich sehr gefreut.
Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Müsste Anna schon selber treffen. 0331 70 97 110. Ihr hört den Film Blue Moon. Wir reden dementsprechend über die Filme der letzten Wochen. Wie immer am letzten Freitag im Monat und wir machen direkt weiter mit Dominik. Hi.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Also bei dir brauche ich ja schon mal gar nicht fragen, ob du Magic Mike gesehen hast. Das kann ich mir gleich klemmen.
Bin sowieso die letzten Wochen leider sehr wenig ins Kino gekommen.
Ich stelle mir gerade vor, wie du in Magic Mike sitzt und musst kurz lachen.
Ja, ich tue mich ja auch mit Channing Tatum gelegentlich schwer. Also ich war ja auch ganz froh, dass er jetzt wieder bei X-Men als Gambit, dass er abgesprungen ist, weil auf die Rolle hätte er wirklich überhaupt nicht gepasst.
Geistert nicht seit heute das Gerücht, dass er irgendwie mit Chris Pratt zusammen im Ghostbusters-Reboot mitmachen soll?
Ja, das habe ich schon häufiger gehört.
Da habe ich mich auch kurz erschrocken.
Dass er mit The Other Ghostbusters in Verbindung gebracht wurde. Das scheint schon länger rumzugehen.
Naja, fangen wir doch mal mit dem ältesten Film an, ne? Jurassic World.
Ja, da sind wir auch bei Chris Pratt.
Genau.
Da war ich milde entsetzt, muss man sagen. Also Chris Pratt scheint sein gesamtes Charisma und seinen gesamten Charme am Guardians of the Galaxy Set liegen gelassen zu haben, weil in Jurassic World ist Chris Pratt einfach unerträglich, weil Chris Pratt spielt halt eine Rolle, er wird von Anfang an gefeiert, als sei er die Reinkarnation von Jesus Christus höchstpersönlich. Und das ist einfach unerträglich. Ich habe mich sowieso den halben Film über gefragt, wer soll hier der Protagonist sein? Soll es sie, die Parkleiterin sein oder Chris Pratt oder die nervigen Belger? Der hat für mich vorne und hinten hat er nicht hingehauen. Und dieser Indominus Rex, was schon ein super beknackter Name ist, dass sie dann so immer wieder ihnen auffällt, ach ja, er ist auch noch zu 7% Laubfrosch und dann das auch noch. Also dass ihnen alle 10 Minuten fallen ihnen neue Fähigkeiten für diesen Dino ein, hat mich wirklich sehr enttäuscht. Ich bin wirklich fassungslos, dass dieser Film jetzt ja so ich glaube tatsächlich, der mit dem höchsten Einspielergebnis aller Zeiten geworden ist oder zumindest darauf abzielte. Ich war wirklich schwer enttäuscht davon.
Ich mochte Chris Pratt, aber mich hat die Geschichte, also dieses angestaubte Drehbuch, was ja wirkte, als hätte man es in den 90ern geschrieben und einfach mal 20 Jahre liegen gelassen, ja, total genervt.
Also die Story haut halt auch vorne und hinten nicht hin. Sie behaupten halt so daher, so, ja, es gibt diesen Park jetzt seit 20 Jahren, die Leute sind von Dinosauriern gelangweilt. Das soll halt so eine Analogie sein. Ja, Publikum, ihr wollt doch größere Dinosaurier und mehr Explosionen, aber sie machen auch einfach überhaupt nichts aus dieser Idee. Also es dafür wurde wirklich diese Redewendung Have your cake and eat it too erfunden. Ich habe wirklich die Haltung dieses Films nicht verstanden und er wechselt auch halt ständig die Motivation seiner Charaktere, also dieses Kinderduo da, der Ältere davon, der die ganze Zeit apathisch da sitzt, nur auf sein Handy starrt, nachdem sie da in diese Kapsel gesetzt werden und da auf einmal so eine Öffnung in diesem Zaun ist, entdeckt er auf einmal seine Abenteuerlust und meint so Offroad, damit man die Kinder in Gefahr bringt. Also dieses Skript ist wirklich so unfassbar undurchdacht. Es dient halt einfach nur dazu, die Leute in irgendwelche Gefahrensituationen zu bringen, aber sie handeln halt die ganze Zeit entgegen dessen, was sie an dem bisschen Charakterisierung, was sie bekommen, was sie da eigentlich tun müssten. Also es haut vorne und hinten nicht hin, leider.
Und ganz wichtig, dass Bryce Dallas Howard die ganze Zeit in High Heels und Rock durch den Urwald rennt.
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber das war echt das geringste Problem dieses Films. Also bitte nicht angucken. Ich weiß, es ist zu spät, aber...
bei einigen ja.
Och, naja, mein Gott. Ich fand's jetzt alles nicht so wild. Also ich verstehe, dass ihr euch drüber aufregt, aber ich fand's nicht wild. Gut, kommen wir zu anderem Horror. It Follows.
It Follows, ja.
Da musst du uns jetzt mal komplett mitnehmen, weil ich habe die DVD zwar zu Hause liegen, habe ihn aber noch nicht geschafft zu gucken, weil ich mich doch immer so schnell grusel im Kino.
It Follows ist momentan so der große Horror-Hype des Jahres neben The Babadook. Hauptcharakter ist Jay, eine 19-Jährige, die wir am Anfang sehen, sie hat ein Date mit einem Typen, den sie irgendwie so 2-3 Wochen anscheinend kennt, schläft mit ihm, danach fesselt er sie, chloroformiert sie, weckt sie auf und sagt so, dieses Wesen, was da auf dich zukommt, das wird dir jetzt folgen. Und es kann verschiedene Gestalten annehmen, es sieht manchmal aus wie ein normaler Mensch, manchmal sieht es aus wie jemand, den du kennst, manchmal auch irgendwie anders und es will dich töten. Und wenn es dich tötet, geht es wieder auf mich über. Deswegen, du kannst es nur, indem du mit jemandem anderen schläfst, weitergeben oder du musst weiter flüchten.
Also quasi wie eine Geschlechtskrankheit.
Ja, genau. Ein Film, der mich immer noch beschäftigt. Also der Look ist sehr, sehr eigen. Zum Beispiel, man weiß nie so ganz, wann dieser Film spielt. Also das Design ist irgendwie so auf 80er getrimmt, weil er eben auch sehr auf die 80er Jahre Horrorfilme referenziert, wo das halt auch ein Trope ist, dass wer Sex hat, wird getötet. Damit spielt er sehr. Gleichzeitig diese 18-, 19-Jährigen sitzen die ganze Zeit da und gucken auf Röhrenfernsehern 50er Jahre Schwarz-Weiß-Horrorfilme. Gleichzeitig sitzt einer davon, sitzt mit so einem Gerät da, das sieht aus wie eine Muschel, scheint aber so eine Mischung aus E-Reader und Telefon zu sein. Also man ist sehr desorientiert in diesem Film. Das ist schon mal optisch auf jeden Fall ganz spannend. Aber ich weiß immer noch nicht so ganz, was der mir sagen wollte. Also er ist sehr langsam erzählt. Ich habe mich so ein bisschen, ja, so von der Stimmung habe ich mich am ehesten an Donnie Darko erinnert gefühlt.
Oh, das ist aber nicht schlecht.
Ja, aber teilweise weiß er nicht so ganz, wo er mit dieser Story hin will. Also er schleppt sich so ein bisschen. Ich weiß noch, also ich muss den auf jeden Fall ein zweites Mal gucken. Ich weiß noch nicht so ganz, was der Film von mir wollte.
Ne, dann gucke ich mir vielleicht doch mal an und dann können wir im August nochmal drüber reden.
Ja, der lohnt sich auf jeden Fall.
Das wird sofort in meinen Hausaufgabenheft notiert.
It Follows.
Danke, dass du nochmal den Titel gesagt hast.
It Follows. Okay. Ja, aber ist das jetzt so mit, also ich bin ja auch so ein Mädchen, was Horrorfilme im Kino angeht. Ist das jetzt mit so Schreckmomenten, wo man so denkt, oh Gott, ich muss hier raus, ich habe eine Panikattacke?
Er setzt nicht so wirklich auf Jumpscares. Also es gibt ein oder zwei, die sind dann wohl dosiert, aber ansonsten ist es, also er zieht, seinen Horror zieht er alleine aus diesem Bild so, dass es kommt halt auf einmal eine Gestalt auf dich zu, die blickt dich direkt an und kommt in so einem straighten Fahrt kommt sie auf dich zu und also wenn man zum Beispiel so eine Menschenmenge sieht und sucht die ganze Zeit nach diesem It und das erzeugt so eine sehr eigene Art von Spannung, aber er setzt nicht so auf diese direkten Schockmomente hauptsächlich, was ich ihm sehr zugute halte.
Also kann ich ihn auch im Dunkeln gucken, weil normalerweise mache ich bei Horrorfilmen einfach immer das Licht an, damit es nicht so schlimm ist.
Ja, probier einfach mal aus, wie weit du kommst.
Gut, ich lasse eine Kerze an oder so.
Okay, Dominik, wenn du noch mit uns über Ant-Man sprechen möchtest, dann müsstest du noch mal dranbleiben, weil wir gleich mal erstmal Nachrichten machen müssen.
Alles klar.
Fritz.
Blue Moon. Mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Selin Güngör ist mein Name und ihr seid natürlich im Filmblumen, sonst wäre die Filmfritzin nicht hier, ist ja ganz klar. Wir reden mit euch über die Filme, die ihr in letzter Zeit geguckt habt und sind immer noch mittendrin mit Dominik zugange quasi. Hallo. wir haben gerade schon drüber gesprochen, also du hast über Jurassic World hergezogen, hast gesagt, du weißt nicht so genau, was du von dem Horrorfilm It Follows halten sollst. Und jetzt möchtest du wieder lästern?
Es geht so. Also, wollen wir erst über Ant-Man oder erst über Pixels reden?
Lass uns den Spaß für den Schluss aufheben, also okay. Erst über Ant-Man reden.
Ant-Man war nett, aber es war genau das, was ich befürchtet habe. Ich komme nicht drüber hinweg, dass Edgar Wright diesen Film nicht gemacht hat, wie es ursprünglich geplant war. Edgar Wright, Regisseur von der Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead, Todd Fuss, World's End und von dem fantastischen Scott Pilgrim vs. the World, der hat halt fast 10 Jahre an Ant-Man geplant.
Ich glaube sogar länger, oder? Waren es nicht irgendwie so 12 Jahre fast, die er daran gearbeitet? Aber ist auch egal.
Ja, also wahrscheinlich so die frühesten Planungen, das geht tatsächlich wahrscheinlich so lang schon zurück. Also noch weit bevor Marvel die komplette Kinoweltherrschaft an sich gerissen hat mit dem Cinematic Universe, hat Edgar Wright schon Ewigkeiten an Ant-Man geplant. Was man dem Film auch teilweise anmerkt, also Jon Favreau, der Regisseur des ersten Iron Man, hat halt auch gesagt, dass Edgar Wright den maßgeblich mit beeinflusst hat. Und ich finde, man merkt das auch sehr, sehr stark, weil Ant-Man und Iron Man sind die beiden Filme aus dem Cinematic Universe, die sich am ehesten ähneln. Man hat einen sehr ähnlichen Ablauf. Man hat ein relativ ähnliches Finale, also es ist ähnlich wie Ant-Man, steht nicht die gesamte Vernichtung der Welt auf dem Spiel, diesmal, was ganz angenehm ist, aber das Problem ist einfach, man hat sich, nachdem man sich mit Edgar Wright überworfen hat, wo ich immer noch gerne wüsste, woran genau das lag. Also es scheint ja, dass Edgar Wright was dagegen hatte, dass sie noch Bezüge zum Cinematic Universe einstreuen. Also ich glaube, er hat sich zum Beispiel gegen den Gastauftritt von Falcon, hat er sich, glaube ich, gewehrt. Man weiß nicht so genau, wer da wie diva-haft sich verhalten hat, aber es ist jetzt wohl so, dass im Wesentlichen so das Grundgerüst der Story ist immer noch das, was Edgar Wright sich ausgedacht hat. Und teilweise hat er schon Storyboards gezeichnet, was man in einigen Momenten merkt, weil der neue Regisseur, den man rangezogen hat, Peyton Reed, ist im Gegensatz zu Edgar Wright jemand, der noch nicht so richtig viel mit Effektkino gearbeitet hat. Also er hat Filme gemacht wie Girls United oder Yes Man mit Jim Carrey, also eher runtergekurbelte Komödien, und das merkt man dem Film teilweise einfach an. Also es gibt so Momente, wo man das Gefühl hat, ach, jetzt tritt er mal aufs Gaspedal, jetzt macht er was optisch Interessantes, aber dann wird auch wieder Luft rausgenommen und dann ist es wirklich Standard, Schnitt, Gegenschnitt, Dialoge. Es ist leider sehr viel Tell, Don't Show, also es ist, also Marvel hat ja sowieso häufiger Probleme mit seinen Bösewichten. Aber hier haben wir wirklich ein besonders langweiliges Exemplar.
Ja, das war so das Einzige, wo ich tatsächlich auch Abstriche machen würde, dass ich auch irgendwie den Schauspieler immer noch bei House of Cards sehe in der ersten Staffel. Und deswegen immer wenn er im Kino auftaucht, denke ich irgendwie, wann kommt jetzt Kevin Spacey um die Ecke?
Ja, aber er ist halt auch einfach als Charakter sehr uninteressant. Also sie behaupten so eine Backstory bei ihm und dass bei ihm so ein Wandel stattgefunden hätte, den sehen wir aber einfach nicht. Also es gibt zum Schluss gibt so eine Szene, wo Hope so zu ihm meint, so, oh, das, womit du experimentiert hast, das hat dich verändert. Ja, Pustekuchen, die zweite Szene, wo wir den Typen sehen, da tötet er einen, weil er ihm irgendwie widersprochen hat oder irgendwie leicht gefährlich werden könnte. Also dieser Gegenspieler, der macht halt überhaupt keine Wandlung durch und seine Motivation ist auch von Anfang an relativ langweilig. Er bleibt halt einfach unfassbar blass. Was super hinhaut, sind halt diese Szenen, wo er trainiert wird. Also da war ich auch wirklich positiv überrascht, dass Michael Douglas als Hank Pym, dass er wirklich so den ganzen Film über erhalten bleibt. Womit wir auch bei einem weiteren Problem sind, das ist ja sowieso häufiger in den Marvel-Filmen gibt so, Marvel hat halt einfach ein Problem mit den Frauenrollen in dem Film. Also sie adressieren das so, dass Hope eigentlich so, ja, die wäre die perfekte Kandidatin, um die in diesen Anzug zu stecken, weil sie haben irgendwie ein paar Tage, um Scott zu trainieren. Sie kann das aber alles schon.
Aber die väterliche Liebe verhindert es doch.
Ja, das war aber auch so ein bisschen sehr halbherzig erzählt, fand ich. Und dann also auch die diese Enthüllungsszene, wo sich dann rausstellt, was mit der ersten Wasp passiert ist, so, warum hat er das geheim gehalten und warum wird das jetzt erst, nachdem Scott Lang da einmal sich bei ihr ins Auto gesetzt hat und ihr mal erklärt hat, so, hör mal Schätzchen, so funktioniert das, was ich eine ganz fürchterliche Szene fand, wird das dann erst enthüllt? Also da hat das Skript irgendwie nicht so ganz hingehauen für mich.
Ich habe das Gefühl, du steigerst dich da gerade richtig rein, diesen Film nicht zu mögen.
Es gab echt Momente, die ich mochte, aber ich habe auch immer so gedacht, so, ja, man merkt so noch die optischen Ideen, die Edgar Wright wohl eingestreut hat, und er hätte sie einfach besser gemacht, weil es gibt halt momentan wenige Leute, die so gut komödiantische Action drehen können wie Edgar Wright. Ich kann da sehr die YouTube-Reihe Every Frame a Painting empfehlen, wo so mal auseinandergenommen wird, was der für filmische Ideen umsetzt, so in der Cornetto-Trilogie alleine. Es lohnt sich sehr. Also es gibt momentan wirklich wenige Leute, die sich so viele Gedanken darüber machen, wie sie halt eben Show, Don't Tell bei sowas hinkriegen. Und das macht der nur leider in wenigen Szenen.
Okay, können wir einen Strich drunter machen?
Wollen wir nicht über einen Film lästern, der wirklich richtig scheiße ist?
Ja, da muss man wirklich sagen, also Pixels, der jetzt gestartet ist von Adam Sandler.
Mit, ist nicht von, ist nur mit.
Ja, stimmt, mit Adam Sandler, ja. geht da nicht rein. Adam Sandler hasst euch.
Adam Sandler.
Adam Sandler hat ja mittlerweile sowas Geschäftsmodell für sich entwickelt, dass er sich eigentlich schon im Voraus bezahlen lässt durch Product Placement und ja, die Filme halt einfach so in einer Woche runterrotzt. Pixels basiert jetzt ja eigentlich auf einem Kurzfilm von, ich glaube, 2011 und der ist halt der geht 2 Minuten oder so und ist halt in jeder Hinsicht besser als das, was Pixels macht.
Die Idee ist ja eigentlich total geil. Computerspielfiguren aus den 80ern greifen die Erde an.
Die ist halt schon in Gänze in einer Futurama-Folge erzählt worden. Und das auch weit besser.
Aber dann irgendwie Adam Sandler, der so lustlos und unmotiviert in jeder Szene. Ich habe immer das Gefühl, der hat nur aufs Catering gestarrt, weil irgendjemand irgendwie ein Häppchen an der Kamera vorbeigetragen hat. Und dann murmelt er irgendwelche Dialoge vor sich hin, die auch überhaupt das Unmotivierteste sind, mehr oder weniger, was man bei so einer Geschichte erzählen kann.
Also der Trailer warnt einen ja eigentlich schon vor. Also es ist eine Komödie. Also eigentlich denkt man sich so, in den Trailer packen sie die Witze, die einen ins Kino ziehen sollen. Aber in dem Trailer sind einfach keine Witze drin.
Weil im Film keine Witze drin sind.
Ja, genau. Es taucht Donkey Kong auf und man könnte sich ja jetzt diverse Witze daraus könnte man drehen. Aber nein, Adam Sandler guckt einfach nur hoch, nachdem Donkey Kong aufgetaucht ist und er sagt, Donkey Kong. Das ist das Niveau, auf dem dieser Film stattfindet. Es sind einfach keine Witze dafür geschrieben worden. Also es ist einfach nur, ja, wir haben, also die Aliens greifen jetzt die Erde an, wir machen das jetzt einfach. Es hat auch überhaupt keine innere Logik, weil mal spielen sie dann in diesem Duell, spielen sie die Guten, mal spielen sie die Bösen. Es haut vorne und hinten nicht hin, dann hat man halt die Verfolgungssequenz mit Pac-Man, die dient nur dazu, dass man noch einen Deal mit Mini hatte, weil es wird dann einfach so, diese Minis hier, das sind übrigens eure Geister, fahrt damit mal 10 Minuten. Das ist eine Frechheit. Wer dafür Geld ausgibt,
ihr seid
für ein totes Kino verantwortlich.
Aber in Amerika ist er ja schon richtig gefloppt, also man sagt ja jetzt auch, das war so ein bisschen der letzte Sargnagel im Sarg von Adam Sandler Filmkarriere.
Ja, nachdem es schon dieses PR-Desaster mit seinem...
Mit den Netflix-Deals gab, ja.
Genau, mit diesem Western, den er da drehen wollte, irgendwas Six, wo schon diverse Leute sich vom Set verabschiedet haben, weil ihn meinte, es ist einfach zu rassistisch, dieses Skript. Wie rasant das nochmal mit Adam Sandler bergab gegangen ist, meine Güte, also es ist wirklich so auf einem Jack und Jill Niveau schlecht.
Ich glaube, es gibt's einen guten Adam Sandler Film?
Nein.
Punch Drunk Love.
Nein.
Ja,
doch,
okay.
Doch.
Nein.
Doch, gibt es Punch Drunk Love von P.P. Anderson.
Ich fand jetzt auch Leg dich nicht mit Sohan an, nicht so schlimm, aber ich glaube...
Nein.
Ihr müsst Punch Drunk Love gucken, weil P.T. Anderson kann halt selbst aus Adam Sandler eine großartige Performance rausholen, weil er das, wofür Adam Sandler in seinen Filmen steht, nimmt und das auf den Punkt bringt und das einmal aus ihm rausgeholt hat. Und deswegen muss man Adam Sandlers Filme noch mehr verachten, weil man weiß, dass er eigentlich was Gutes kann. Zumindest in diesem einen Film.
Wenn da ein richtiger Regisseur bei ist, der ihm sagt, was
genau.
Er machen
aber
soll.
Er hat 58 Filme gedreht. Mhm. Und wenn da nur ein guter Film dabei ist.
Also nein, sag ich
ist
doch.
Ist glaube ich, spricht gegen ihn. Würde ich jetzt mal behaupten.
Dominik, okay. Wir haben gespeichert. Jurassic World fandst du ganz mies. Ant-Man wolltest du eigentlich gut finden, hast dich aber jetzt reingesteigert, findest ihn oll. It Follows, bist du dir nicht so sicher, was du davon halten sollst?
Man sollte auf jeden Fall gucken. Ich weiß nur nicht, was er mir sagen wollte, aber man sollte ihn auf jeden Fall auf einer großen Leinwand sehen.
Wenn du ihn dann das zweite Mal guckst, findest du ihn bestimmt auch doof.
Ich glaube nicht.
Ich werde das mal überprüfen am Wochenende. Ich habe die DVD noch zu Hause.
Und ich werde auch Ant-Man nochmal eine Chance geben in der englischen Fassung. Ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen.
Ach, jetzt lass uns nicht wieder dieses Thema anfangen, bitte. Also das kann ich wirklich nicht mehr hören. Also von allen, nicht nur von dir, Dominik. Okay, und Pixels ist dein Lieblingsfilm aller Zeiten. Haben wir gespeichert, super.
Genau.
Sehr gut.
Dominik, vielen Dank für deinen Anruf.
Bis in 4 Wochen.
Ja, genau.
Ciao.
Tschüss, ciao. 0331 70 97 110. Man darf ja auch Filme gut finden, muss ich an dieser Stelle vielleicht noch mal sagen. Aber Dominik ist halt ein Spezialfall.
Ja, aber ich mochte Ant-Man.
0331 70 97 110. Ihr seid im Film Blue Moon. Wir reden über die Filme, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen. Gleich reden wir um alle, die jetzt in der Leitung sind. Ihr kommt alle noch ran. Bitte nicht auflegen. Und vorher würde ich halt sehr, sehr gerne nochmal eine kurze Übersicht hören der Filme, die halt so angelaufen sind. Und ihr könnt ja mal überlegen, welchen davon ihr gesehen habt, welchen ihr erkennt und welchen nicht.
Und auch so eine kleine Inspirationsquelle. Vielleicht macht's ja Klick und ihr merkt, Mensch, den habe ich ja gesehen.
Genau.
Und ruft an.
Genau.
Ich komme wieder.
Scott, das ist deine Chance, ein Held zu werden. Ich brauche dich als Ant-Man.
Ich denke, als erstes sollten wir die Avengers anrufen.
Du kannst mal anrufen, wenn du Deutschland regierst und in Polen einmarschierst. Vorher nicht. Und jetzt mach mal einer alten Dame Platz. Hi Hitler! Hi Hitler!
In Polen einmarschieren? Wie stellst du dir das vor?
Reese, hör mir zu, alles hat sich verändert. Das 1984, in das er dich geschickt hat, existiert nicht mehr.
Nein, das stimmt nicht. John hat mich hergeschickt, um dich zu retten.
Vor dem Terminator, der mich töten sollte. Ich weiß. Um den haben wir uns schon gekümmert.
Das sind die, die man irgendwie leichter ansprechen kann, weil man ihn nicht an die Wäsche will. Und wenn du nicht weißt, wer es ist, bist es wahrscheinlich du.
I don't think I'm gonna be at all famous. I don't think I could handle it. I'd probably go mad, you know what I mean? I would go mad.
Wir finden uns in der Bibliothek. Wir sind hier gefangen von den Trillauern laufen Zombies, die uns auffressen wollen.
Sag nicht das Z-Wort sagen, das ist lächerlich.
Doch! Zombies!
Sie war zweifellos das hinreißendste Wesen, das Gott jemals erschaffen hat. Margos Leben bestand aus einer Reihe unglaublicher Abenteuer.
Willst du dieses Mädchen bis zum Ende der Highschool weiter anschmachten?
Bis kurz vor unserem Schulabschluss waren Margo und ich praktisch Fremde. Bis zu jener Nacht.
Richie, was bist du? Kein Feuerwehrmann.
Ich bin ein Entertainer.
Oh ja, was sind wir?
Fuck ja!
Entertainer.
Hey, lass das jetzt. Hör zu, es ist nicht Bro-Time, es ist Showtime. Seid ihr bereit?
Ja, bereit.
Okay, komm, ziehen wir es durch.
Es war furchtbar. Wie in so einem Monsterfilm, wissen Sie? Aber diesmal war das Monster echt.
Und wer war das Monster?
Ja, also was ich habe gehört, Magic Mike XXL, über den wir bitte, bitte auch noch mit irgendjemandem hier sprechen, also 0331 70 97 110. Das war diese Stripper-Nummer mit Channing Tatum und den anderen Hottentypen. Dann war dabei natürlich Terminator.
Selbstverständlich.
Genesis. Komplett falsch geschrieben, dieses Genesis, aber wer achtet da schon drauf?
Ich habe jetzt gerade überlegt, was ist denn Genesis für ein Film? Womit kommst denn du jetzt? Terminator
Genesis.
Hieß ja so, ja.
Genesis.
Ich dachte, du bist schon beim nächsten Film.
Nee, Heil. Habe ich gehört?
Ja.
Kartoffelsalat habe ich gehört. Das war mit den Zombies.
Ja, wobei das ist da versehentlich reingeraten, weil Kartoffelsalat ist für mich kein Film, sondern eine Beleidigung.
Okay. Ant-Man war natürlich dabei. Margus Spuren war dabei, der gestern angelaufen ist im Kino. John Green-Verfilmung.
Ja.
Pixels war dabei.
Ja.
Und
Einer fehlt.
Habe ich jetzt vergessen.
Jetzt wollte ich gerade anfangen, Wer wird Millionär zu pfeifen und du guckst mich an. Ich sag's direkt, bevor ich pfeife, ne? Darf hast du keine,
ach so.
Bist du eine.
Mhm.
Auch so eine Jugendbuchverfilmung.
Okay. 0331 70 97 110. Lasst uns doch über die Filme reden, die ihr gesehen habt. Vielleicht war ja der ein oder andere dabei und bitte Magic Mike XXL. Bitte lass uns darüber reden.
Du kannst 5 Minuten vor Ende, kannst du rausgehen und rufst an, ich stelle dich dann ins Studio und wir können über das Telefon über Magic Mike
ja, sehr
sprechen,
gut. So machen wir das.
Falls du bis dahin keinen gefunden hast, der mit dir strippen will.
Vielleicht habe ich jetzt ja Glück mit Diana. Hallo.
Hallo.
Ja, du bist dran. Wow, krass, wa?
Ja, ich bin ganz erstaunt. Aber ich muss sagen, die sind alle so professionell, was die alles sagen und wie die Filme werten. Bin ich ganz schön erstaunt drüber.
Das war jetzt Dominik. Dominik, musst du wissen, ist halt wirklich jemand, der hier immer anruft, also in jedem Film Blue Moon, wofür wir ihm auch sehr dankbar sind. Und der guckt da wirklich wahnsinnig viele Filme und beschäftigt sich auch richtig mit diesen Filmen. Also erwarte jetzt, also du musst
es jetzt nicht machen.
Genau.
Okay, weil also mein Mann, der wertet halt auch sehr viele Filme und deshalb komme ich auch immer in den Genuss, sehr viele Filme zu gucken. Mhm. Aber eigentlich ich habe auch jetzt gehört, dass ihr schon über die Minions gesprochen habt.
Das macht überhaupt nichts. Wir reden auch nochmal drüber, vor allem Celine.
Ja, und ich war halt sehr enttäuscht über diesen Film, muss ich sagen. Wo ich eigentlich dachte, Mensch, die sind so lustig gewesen in Ich einfach unverbesserlich und dann auf einmal kommt so eine Story daher, wo die einfach nicht reinpassen. Also fand ich ein bisschen traurig und auch schade. War so ein Hype drüber, sage ich jetzt mal.
Mhm. Anna, die Filmfritzin, hat ja letzte Woche gesagt, dass die Story, letzten Monat gesagt, dass die Story stört.
Ja, finde ich auch. Bin ich auch der Meinung. Mhm. Also ich glaube, man hätte jede Story nehmen können und man hätte die Minions nicht verfilmen können, so wie sie eigentlich sind.
Ne, die haben halt irgendwie diesen Kurzfilmcharakter, der ja auch in der ersten halben Stunde durchkommt. Wo die Minions unter sich sind und wo lustig mit Slapstick irgendwas erzählt wird. Aber sobald die Menschen ins Spiel kommen, habe ich halt auch schon, glaube ich, vor 4 Wochen gesagt, die Menschen stören mich hier einfach, weil die Minions da auf eine Ebene gehoben werden, die sie selbst bei Ich einfach unverbesserlich nicht hatten. Dass sie auf einmal, also klar, sie hatten Interaktion mit den Kindern und mit Gru etc., aber diese richtige Story, zumal es dann ja auch schon wieder so eine Pseudo-Bösewicht-Superhelden, wir machen hier einen auf Marvel-Geschichte war, die es ja auch schon bei Baymax gab, dieses Baymax ein riesiges Robo-Wa-Ho-Bohu.
Robo-Wa-Bohu.
Vielen Dank. Und das hat mich bei Baymax auch gestört. Bei Baymax habe ich auch gesagt, die erste Stunde war super. Da bin ich total mitgegangen mit den Emotionen, dieser kleine Junge, der seinen Bruder verloren hat, der dann diesen Erste-Hilfe-Roboter bekommt, der sich da aufbläst. Da habe ich geheult im Kino. Bei den Minions ist diese erste halbe Stunde Slapstick einfach nur großartig. Und dann hätte man eigentlich auch sagen können,
danke,
war schön, tschüss, wir sehen uns bei Ich einfach unverbesserlich 3 wieder.
Ging dir das auch so, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also das Kino war auch wirklich voll mit eigentlich mehr Erwachsenen natürlich. War auch eine Spätvorstellung. Aber Lacher hat man jetzt so auch nicht gehört. Ich dachte schon, es liegt an mir, weil ich müde war. Aber nein, es lag nicht an mir. Das Kino hat einfach nicht gelacht. Also war ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich dann so gefühlt hat. Aber gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt beigeguckt und da war ich richtig begeistert von. Da habe ich auf jeden Fall mehr gelacht.
Bei TED 2?
Nee, bei Spy, generell.
Ach, bei Spy, also, Entschuldigung.
Also Spy ist Susan Cooper.
Ich hatte Undercover. Ted 2 verstanden.
Nein, okay. Bei Ted 2 auch sowieso.
Okay, also Spy, ich kann mir immer nicht merken, wie der weiter heißt.
Spy, Susan Cooper,
Siehste?
Spy, Susan Cooper, Undercover, jetzt aber.
Okay.
Genau, also da muss ich sagen, war ich mehr begeistert von.
Macht sie einen guten Job, ja, Melissa McCarthy?
Macht sie.
Auf jeden Fall. Schon bei Mike und Molly und zieht ihre Rolle durch.
Sehr gut. Ich kenne die ja noch von Gilmore Girls.
Ja, genau.
Da war sie nicht so lustig. Also da war sie auch cool, aber da war sie nicht so lustig.
Aber da hat sie ja tatsächlich auch angefangen. Also das war ihre erste Rolle. Da hat sie total süß im Interview erzählt, sie ist mit 20 nach New York gezogen und wollte Schauspielerin werden. Also hat die Uni abgebrochen und hat sich dann in New York irgendwie so mit 4 Jobs gleichzeitig über Wasser gehalten. Und sie hat dann wirklich eine Woche, sie hat immer gesagt, mit 30 ist sie entweder erfolgreich oder sie sucht sich was Vernünftiges. Und mit 29 3/4
geil,
war sie beim Casting für Gilmore Girls und hat eine Woche vor ihrem 30. Geburtstag angefangen, in Gilmore Girls zu spielen und hat endlich irgendwie ihre Eltern anrufen können und sagen, Mama, Papa, ich bin jetzt Schauspieler und hat zum Glück weitergemacht.
Ach cool. Ja. Schöne Geschichte.
Ja. Finde ich auch.
So, Diana, also Minions, ein bisschen enttäuschend.
Ja.
Aber der neue Pixar-Film, der wird bestimmt auch was für dich sein, tatsächlich.
Dieser, ja, ich denke auch. Den habe ich in der Vorschau gesehen.
Das ist der mit den Gefühlen, alles steht Kopf.
Alles steht Kopf.
Ja, das stimmt. Den werde ich mir auch auf jeden Fall angucken.
Aber wärst du tendenziell so eine Kandidatin, die sich Magic Mike XXL im Kino angucken würde?
Nein, ich habe noch nicht mal Teil 1 gesehen.
Ah, okay.
Schade.
Ja, damit kann ich nicht reden.
Okay, Diana, dann ja vielleicht in 4 Wochen, wenn der nächste Film Blue Moon ist.
Das dann bestimmt.
Dann vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, ich danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
0331 70 97 110. Ich persönlich warte immer noch auf die Person, die Magic Mike XXL gesehen hat. Und solange wie hier keiner anruft und Anna sich erstmal aushustet, hören wir doch einfach Musik aus diesem Film. Vielleicht inspiriert euch das ja hier mal anzurufen.
Ich glaube, es interessiert eher, sich auszuziehen.
Toll. Genio Wine und Pony. Und jetzt stellen wir uns alle mal schön Channing Tatum vor. Anna und ich, wir haben gerade über die Szene gesprochen.
Ach Quatsch, wir haben sie nachgespielt. Tu doch nicht so bescheiden.
Wir haben über die Szene gesprochen, wo dieser Song vorkam, bei Magic Mike XXL.
Darf ich sie erzählen?
Bitte, sehr gerne.
Channing Tatum, der ja im ersten Teil von Magic Mike, den ja Steven Soderbergh noch machte, der auch großartig war, den Stripper-Job an den Nagel gehangen hat, um Handwerker zu werden und Möbel zu designen, steht vor seiner Werkbank, fängt an zu grinsen, dreht das Radio lauter und fängt an, für sich selbst nur ganz alleine auf dieser Werkbank einen Strip hinzulegen. Das war der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in Magic Mike XXL mehr oder weniger Tränen gelacht habe. Das Problem war, es wurde nicht besser.
Ich fand's toll. Sorry.
Fritz. Der Filmblumen.
Aber ja, ich würde Magic Mike XXL jetzt auch nicht wirklich als Film bezeichnen, um ehrlich zu sein. 0331 70 97 110. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so gelangweilt wie bei Magic Mike XXL. Es war ja nicht mal wirklich trashig, es war, ach komm.
Ja, doch, nee, ja, ach.
Er war einfach nur schlecht.
Er hatte halt null Handlung, also wirklich, ich habe, glaube ich, also da ist Pixels komplett komplex gegen Magic Mike XXL, weil in Magic Mike XXL geht es eigentlich nur darum, dass fünf Stripper eine Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahren, ja, und dann ziehen sie sich 25 Minuten aus, aber alles schön nacheinander und um sie rum stehen 900 schreiende Frauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe im Kino gesessen und ich hatte nach einer Stunde so dermaßen Kopfschmerzen, weil der Sound so übersteuert war. Und diese kreischenden Frauen haben mich wirklich in den Wahnsinn getrieben.
Nee, das war bei mir nicht. Nee. Ich dachte halt nur die ganze Zeit, wann wird's denn jetzt endlich mal interessant? Und dann war der Film zu Ende. 0331 70 97 110. Ich wette, Anna hat in ihrer tollen Filmkiste auch noch tolle Sachen zu Magic Mike XXL.
Ja, ein T-Shirt, da sind Bauchmuskeln drauf.
Super.
Und Freikarten.
Für den nächsten Malle-Urlaub.
Ja, ich meine, wir haben euch den Film ja jetzt auch richtig schmackhaft gemacht. Also
voll.
Wenn ihr jetzt nicht anruft und sagt, ihr wollt Freikarten zu Magic Mike XXL haben, ich weiß auch nicht.
Also besoffen, glaube ich, kann man, ist das lustig. So mit der Mädelstruppe, betrunken, schön mit Prosecco.
Ich glaube, ich kann nicht so viel Prosecco vorher trinken, um diesen Film gut zu finden. Ich glaube, ich würde vorher mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landen.
0331 70 97
aber das Gute,
110. Jetzt lass mich doch wenigstens die Nummer zu Ende sagen.
Das Gute ist, wenn man ihn betrunken guckt, fällt einem auch gar nicht auf, dass die Bilder alle unscharf sind.
Sind die Bilder alle unscharf?
Die Bilder sind alle total unscharf und das, obwohl Steven Soderbergh diesmal hier Kamera gemacht hat, unter einem Pseudonym. Und die sind immer, die sind unscharf. Es ist so, hier im Hintergrund ist es total verschwommen und das sieht noch, also ich glaube, mit dem iPhone hättest du es besser gefilmt.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, siehst du, du warst abgelenkt von den Bauchmuskeln von Channing Tatum.
Oder von den kichernden Mädels vor
oder,
mir.
Oder haben die, oh Gott, ja.
Aber die waren, wie gesagt, besoffen. Also ich glaube wirklich, betrunken macht dieses Ding echt, könnte Spaß machen.
Ich glaube, ich weiß, was wir morgen machen.
Okay, aber es ist ja nicht nur Magic Mike XXL angelaufen, sondern auch Ant-Man zum Beispiel. Hallo Jens.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Super geht's uns. Also eigentlich
guten
nicht.
Guten Abend aus der Schweiz.
Aus der Schweiz.
Das klingt, als würdest du jetzt eine Punktevergabe machen beim Eurovision Song Contest.
Voll gut, ey. Mach das mal für
null
die Filme.
Null Punkte für Deutschland. Null Punkte für Magic Mike.
Ja.
Also okay, Moment. Dann gehen wir es mal chronologisch ab. Also ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich doch noch ein paar Filme gesehen habe, die ich aber vergessen habe. Also Spy kriegt von mir 7 Punkte.
Ja.
Ja. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, hat die nicht schon mal so eine ähnliche Rolle gespielt? Also da gibt es doch irgendwie diesen Film mit Sandra Bullock noch?
Ja, Taffe Mädels, The Heat, da war sie, ja, die also da war sie die übergewichtige Polizistin. Aber,
ja, die übergewichtige Agentin, ich weiß.
Stimmt auch wieder.
Also es ist doch die gleiche Rolle gewesen, hatte
naja,
ich das Gefühl.
Nein.
Also, ja, okay, aber er ist ganz nett.
Taffe Mädels war noch ein Stück vulgärer.
Ja, ja, ist lange her, ne? Dann habe ich Ted 2 habe ich gesehen, der kriegt von mir 0 Punkte.
Sehr gut. Woohoo!
Applaus.
Moment mal, jetzt habe ich Ant-Man, okay, Ant-Man, da habe ich jetzt deswegen angerufen. Da gebe ich so 6,5 Punkte.
Sind wir eigentlich sind wir im Eurovision Song Contest Modus und 12 ist die höchste Punktzahl?
Ach so, nein, ich war es jetzt, war jetzt eine 10er.
Oh, ja, ist kommt egal. Der Einfachheit
ich,
halber.
Ich rechne um. Das passt schon.
Ja, ja.
Okay, 10er Skala ist leichter. Dann hatte ich noch Unknown User, der kriegt von mir 2 Punkte. Und Poltergeist kriegt von mir 1 Punkt.
Unknown User, was war das nochmal?
Unknown User war diese Jugendliche, ist das dieser Film, der komplett im
auf dem
Laptop spielt, ne?
Screen, genau, ja, so ungefähr. Also das ist halt so der typische irgendwie so Horror-Teenie-Sommer-Movie. Und ich fand die Idee eigentlich ganz nett. Also es geht eigentlich, falls wirklich jemand interessiert, es geht so um so eine Gruppe Teenies, sind so 5 von der Highschool. Und die haben halt ein anderes Mädchen, glaube ich, so sehr gemobbt, dass sie halt Selbstmord begangen hat. Und dann machen die halt so einen Gruppenchat und auf einmal lockt sich halt so ein unbekannter User ein, ohne Profilbild und macht dann so lauter Sachen und nacheinander sterben irgendwie alle.
Und man fragt sich, ist es der Geist von dem Mädel oder nicht, ne?
Ja, ja. Ja, es ist eigentlich, das Ding ist, es ist so eigentlich eine ganz nette Prämisse, weil man fragt sich so, wer von den 5 ist es denn jetzt und so, ne? Es gibt ja manchmal so Filme, die bauen das so ganz schön auf und dann merkst du so, ja, das geht ja eigentlich gar nicht auf und dann siehst du das Ende und dann denkst du, ja, es stimmt wirklich nicht aufgegangen. Es ist so, ja, das Ende ist halt richtig, richtig schlecht. Ansonsten eine ganz nette Idee, aber ansonsten mehr halt nicht.
Aber funktioniert die Idee, also dieser Ansatz, ist alles nur über einen Computer funktioniert?
Also es ist halt kein unheimlicher Film, das ist halt das Problem.
Das ist doof bei einem Horrorfilm.
Es ist halt, also was eigentlich ganz spannend an dem Film ist, also wenn man es spannend sagen kann, dass sie halt herausfinden wollen, wer ist es jetzt und dann heben sie alle die Hände und schauen, ob einer tippt und so. Das sind schon teilweise ganz nette Sachen gemacht. Und dann spielen sie halt auch so dieses auch so ein Teenie-Spiel irgendwie, wer jetzt noch, das ist ja dieses Trinkspiel, wenn man noch nie das gemacht hat oder wenn man das schon mal gemacht hat, dann muss man anfangen zu trinken. Mhm. Dann ist aber wer es gemacht hat, der stirbt dann und so. Es ist eigentlich ganz, ganz vom Ansatz ganz nett, deswegen habe ich es auch angeschaut, aber ja.
Ich muss mal kurz anders Mikro ausmachen. Moment, die hat gerade einen Hustenanfall, das arme, kranke Hühnchen.
Entschuldigung.
Wie viele Punkte hattest du Unknown User jetzt nochmal gegeben?
2, oder?
Ja, so, naja, so vielleicht 3 irgendwie. Das Ende ist halt wirklich so schlecht. Also das ist so richtig schlechtes Ende. Das muss man sich eigentlich anschauen, das Ende, ne?
Nur das Ende.
Ja, nee, das macht dann, ja, dann ist es eigentlich wieder ganz, ich passt nicht zum Film.
Okay, und
ja,
dann,
Ant-Man.
Ach so, Ant-Man, okay.
Ant-Man, das ist, der ist eigentlich, das ist wirklich witzig und das letzte Mal hatte ich ja wirklich Avengers 2 ja so ein bisschen zerrissen und gesagt, das war eine totale Bruchlandung. Und Ant-Man 2, das ist da, da habe ich auch gedacht, macht auch, wie kann eine Ameise die Welt retten und so, ist eigentlich lächerlich und der Film spielt ja eigentlich damit. Das ist ja das Schöne, dass es so ein bisschen, ja, wie so der lustige Comic-Held von Marvel ist, hatte ich das Gefühl. Ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so aus. Aber vom Humor her funktioniert das wirklich gut. Was halt, ja, man merkt halt schon, dass er so ein bisschen schizophren ist, der Film. Also was schon der, oh Gott, wie hieß er, Dominik?
Ja.
Dominik? Was er schon gesagt hat, dass er irgendwie zwischenzeitlich die Drehbücher irgendwie gewechselt wurden. Und man merkt halt, auf der einen Seite ist halt wirklich dieser Humor von diesem Edgar Wright, der so irgendwie durchscheint. Und auf der anderen Seite wollen die halt unbedingt so mit der Brechstange so, ja, dass es so in dieses Marvel-Universum reinpasst. Und das, da bin ich schon aus dem Film so rausgegangen mit dem Bauchschmerzen. Oh, wenn der jetzt woanders auftaucht, das kann nicht gut gehen eigentlich, weil, ja, halt eine Ameise, ne?
Aber ich hatte bei mir so ein bisschen, als ich rauskam aus dem, hatte ich wieder dieses Guardians of the Galaxy-Gefühl. Irgendwie, da ist einfach mal wieder was Neues von Marvel.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß schon jetzt, dass sie es verbauen werden, indem sie es halt in den irgendwie den nächsten Captain America und so. Das, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht rein, habe ich das Gefühl. Wenn es da wirklich darum geht, die Welt zu retten und dann, ja, ich weiß nicht. Aber die Schauspieler spielen das eigentlich ziemlich gut. Auch Michael Douglas finde ich eigentlich ganz nett in so einer, ja, einer lustigen Rolle zu sehen. Ist, ja, was halt auch schon bemängelt wurde, ist eben der Bösewicht, der taugt halt wirklich gar nicht. Also es macht halt keinen Sinn, so wirklich, du weißt nicht. Und ich habe auch an einigen Stellen das Gefühl, irgendwie, als ob sie was rausgeschnitten hätten oder nicht so richtig aufgeklärt. Da gibt es eben diese eine Szene, wo sie halt gesagt haben, ja, das hat, diese Substanz hat mit deinem Gehirn irgendwas gemacht, aber der hat es ja noch gar nicht verwendet gehabt irgendwie. Und ja, dann gibt es noch so ein paar Szenen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, worauf die jetzt anspielen. Ja. Naja, aber trotzdem kann man sich auf jeden Fall anschauen, unbedingt in 3D anschauen. Wirklich einer der wenigen Filme, wo das funktioniert. Und da macht er auch einige schöne Szenen, wo er sich halt auf diese Ameisengröße schrumpft und dann mit den Ameisen da in der Kavallerie reitet. Das ist eigentlich, teilweise sind auch einige lustige Szenen gemacht und die Ameisen wachsen einem auch ans Herz, das glaubt man eigentlich gar nicht.
Das wird auch zwischendurch ganz schön traurig dann, ne?
Oh nein! Ja, stirbt Mama Ameise?
Nein, Bambi ja, wird nicht nein. erschossen. Aber ja, auch, in, ja. auch in einem Ameisen-Superhelden-Film gibt es kleine Sidekick-Helden, die das Ende nicht erleben werden.
Nein.
Ja, naja, vielleicht nicht an einem Stück, aber vielleicht ja doch.
Oh Gott.
Naja, also
okay.
Dann habe ich noch Poltergeist gesehen. Remake, der ist, glaube ich, schon etwas älter, oder?
Poltergeist war, glaube ich, ist im Ende Mai, glaube ich, ins Kino gekommen.
Ja, also das ist, der habe ich auch, den kann man sich auch nachts alleine im Wald anschauen, um sich aufzumuntern, so wenig gruselig ist der.
Bitte was?
Also der ist wirklich, der ist doch, hat den jemand gesehen?
Also, ich versuche echt irgendwie, alle halbe Jahre mal einen Horrorfilm und sonst kann ich wochenlang nicht schlafen und das will ich mir und meiner Umgebung nicht antun, deswegen gucke ich immer nur. Also ein paar gibt's jetzt, Sinister will ich noch gucken, den zweiten und The Conjuring.
Oh ja, den möchte ich auch auf jeden Fall noch sehen.
Also da sage ich ja, das kann man, das ist, traue ich mir zu, aber ich habe am Wochenende nochmal, als ich lag krank zu Hause und habe der Weiße Hai nochmal geguckt.
Oh, das
ja,
ist so ein
ist
Mädchen.
Wirklich schlimm, der Film,
und
ne?
Das, der funktioniert heute noch, obwohl er jetzt auch über 30 Jahre alt ist.
Ja, klar.
Ich kann diesen Sommer auch, glaube ich, in keinen See mehr gehen. Ist auch total bescheuert, sich sowas im Sommer anzugucken, aber das ist für mich schon so ein bisschen Obergrenze.
Da habe ich, es kommt so ein Film raus mit Zombie-Ottern oder so. Ne?
Nee, der kam letztes Jahr, glaube ich.
Ach, der kam schon
raus. Es ist
raus,
so diese Sharknado-Welle.
Ach, das war das mit dem Eichhörnchen.
Mit dem Trash.
Ja. Yeah.
Oder nicht,
ja,
war das ja, dieses Jahr? Also ja, aber ihn gibt's schon. Ich glaube, er ist schon draußen, aber...
Sharknado 3 lief übrigens neulich im Fernsehen. Im
Ach, und ich hab's verpasst.
Nein, also Poltergeist, den musst du dir eigentlich anschauen, um mal zu sehen, wie grandios so ein Horrorfilm scheitern kann. Ich glaube, der wurde irgendwie von Sam Raimi oder so.
Sam Raimi?
Ich weiß nicht. Sam Raimi, ja. Es ist wirklich, also das Unheimlichste ist, wie er in den Baumarkt geht und irgendwie merkt, dass 3 Kreditkarten irgendwie von ihm gecancelt sind. Also,
dun, dun, dun.
Das ist so, das musst du halt in einem Horrorfilm irgendwie 2 Minuten lang versucht er an einem Baumarktkasse was zu bezahlen, was ich nicht ganz verstehe. Und dann müssen, glaube ich, die Leute müssen halt auch einfach begreifen, dieses CGI, das wird nie funktionieren als wirkliches Horrorelement. Also das ist einfach nicht unheimlich. Also,
aber kennst du den Klassiker von 82, also das Original?
Ah ja, aber nur ganz rudimentär. Aber ich weiß gar nicht, inwiefern der sich also ein paar Elemente haben sie schon auch übernommen. Und die Grundstory halt ist ja im Endeffekt schon dieselbe, aber was halt an dem ist, ist so viel CGI. Es ist halt nicht unheimlich, wenn dich so ein Baum verfolgt und du siehst halt, das ist halt so auf dem Computer. Das also
im ersten Teil, im Original, war es halt echt unheimlich. Also ich habe mich also gegruselt.
Der ist wirklich, glaube ich, der war auch unheimlich, aber da, das ist so, es ist halt dann gehen sie irgendwie durch so ein Portal und dann gibt es nichts Unheimliches an dem Film, also gar nicht. Hm. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Und der ist, glaube ich, auch ziemlich zerrissen worden. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil so eher so unterhaltsam, nicht unheimlich ist.
Vielleicht okay. Auf zwei Bildschirmen, auf dem einen kommt Poltergeist und auf dem anderen kommt Magic Mike XXL.
Yeah. Sehr ja, gut.
Da wollte ich aber fragen, aus reinem Interesse, ne?
Ja.
Weil ich habe wirklich, also ich habe keinen von den beiden gesehen, aber beim ersten Teil habe ich wirklich überlegt, ihn mir anzuschauen, weil ich halt gedacht habe, irgendwie ist da vielleicht eine Story dahinter. Der erste Teil kann man sich den anschauen,
der
oder
erste
ist der komplett holen?
Nein, der erste Magic Mike, der ist richtig, richtig gut. Den hat der Steven Soderbergh gemacht als Regisseur auch. Matthew McConaughey spielt noch mit.
Ja, genau. Und da habe ich jetzt gedacht, ne, den als Stripper, das passt ja auch irgendwie. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wie wird man den so
ja,
abkaufen?
Das passt. Und er hat halt dieses, der sieht eigentlich auch total eklig aus in dem Film, weil der definitiv zu lange im Solarium war und so total ledrige Haut hat. Und der hatte wirklich diesen Überraschungseffekt, als er ins Kino kam, dass eigentlich keiner mit gerechnet hat. Und das ist so ein Stück weit die Lebensgeschichte, also das frühe Leben von Channing Tatum, der ja selber mal Stripper war. Und dann spielt der Alex Pettifier noch mit. Und jetzt im zweiten ist es halt wirklich einfach so ein Teil der Crew von damals, die fahren halt mit dem Auto irgendwo hin und tanzen nochmal.
Ich habe halt wirklich, ich habe zuerst gedacht, den ersten schaust du an, dann habe ich die Filmplakate zum zweiten gesehen, habe ich auch, ich habe das Gefühl, die sind irgendwie nochmal breiter geworden in dem Film, also zumindest auf den Plakaten sieht es so aus und es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht.
Also der erste, den gibt es glaube ich bei Netflix auch, den ersten. Ich würde mir, falls du Netflix hast, guck da mal rein. Der wurde mir glaube ich jetzt letztens angezeigt, warum auch immer. Der ist echt richtig, richtig gut, weil der halt auch noch diese Sozialkritik hat. Weil du auch verstehst, warum die überhaupt strippen. Also da geht's noch um was, während die sich im zweiten Film einfach nur ausziehen.
Naja, nicht mal das halt wirklich. Um Geld, ne? Mit lassen sie sich ja auch ewig Zeit.
Stimmt.
Okay, ja. Jens, vielen Dank. Also Magic Mike, fragen wir dann nächstes Mal ab.
Ja, auf jeden Fall Magic Mike, da bin ich der Experte dann. Magic
Sehr
Mike.
Gut.
Ich würde dir ja Freikarten schicken, aber ich glaube, die gelten nur euch in der Schweiz halt nicht.
Nee, leider nicht, aber das Da komme ich schon auch so irgendwie dran.
Nee, Jens kriegt das T-Shirt.
Oh Gott.
Mit den Bauchmuskeln. Genau.
Dann will ich ein Beweisfoto haben.
Ja, Jens, gut, ne? Danke dir sehr für deinen Anruf. Liebe Abend, Grüße in die Schweiz.
Bis in vier Wochen. Tschüss.
Ciao. Hat er gerade wirklich noch Pfirti gesagt?
Nee. Ja, ich glaube ja.
Na gut. 0331 70 97 110.
Ich mag das,
ja. Wen haben wir denn jetzt? Ach Gott, wer wartet denn am längsten? Eigentlich würde ich ja voll gerne mit Doro reden.
Nee, dann lass uns schnell mit Doro reden.
Doro, wir machen ganz schnell, ja?
Ja.
Weil du kommst ja gerade aus dem Kino. Hallo.
Genau. Ich komme gerade aus dem Kino.
Du hast jetzt
gehört im Autoradio.
Eine ganz, ganz schwere Aufgabe, denn du musst uns erklären, warum Magic Mike XXL ein guter Film ist.
Weil schöne Männer drin erscheinen. Einen anderen Grund gibt's nicht. Man kann einfach nur staunen und gucken und sich wünschen, ich wäre gern dabei.
Aber findest du die wirklich schön?
Oh ja.
Ja.
Bis auf den Tarzan finde ich alle.
Das ist der Alte, ne?
Ist der Alte.
Der hat ein breites Kreuz und dünne Beine und das ist nicht gut.
Nee, das ist wirklich nicht gut. Matt Bomer sieht ja wohl immer fantastisch aus.
Nee, der sieht mir echt aus. Da warte ich die ganze Zeit, dass Barbie dazu
ja,
kommt.
Ja, das ist doch egal. Aber er spielt ja damit auch, also im ersten Teil, im zweiten ja nicht mehr so, aber.
Also im zweiten, ja, was macht der eigentlich, außer sich am Ende kurz ausziehen? Nichts, oder?
Der singt, das ist ja hier diese Singnummer. Stimmt.
Ja.
Genau.
Schön vergessen.
Ja, wollte ich das jetzt nicht so auseinandernehmen, sondern nur sagen, dass ich nur da saß und dachte, ah, seid ihr alle schön, ich will einen haben. Magic Mike am liebsten.
Ja, ne, also Channing ist schon der hotteste von allen.
Ja, vor allem nicht nur wegen seiner Optik, also auf Fotos finde ich den gar nicht gut, aber wenn er sich bewegt und...
Ich finde ja, bei Channing Tatum, wenn er eine Papiertüte über dem Kopf hätte, dann würde ich ja mit mir reden lassen. Aber ich fand
das würde auch noch funktionieren.
Auch am Ende so unmotiviert, also weil es gibt ja noch nicht mal eine, die haben ja noch nicht mal das Ziel, dass sie irgendwie gegen irgendjemand anderen antreten müssen, irgendeine Challenge gewinnen müssen.
Das fand ich aber auch komisch.
Die haben einfach wirklich nur das, wir fahren jetzt nach Tampa und in Tampa ziehen wir uns 25 Minuten lang aus. Und auch das fand ich total langweilig inszeniert, weil jeder hat halt seine 3 Minuten und am Ende betteln sich ja noch nicht mal, tanzen sie halt parallel in diesem Spiegelding und das geht dann halt 7 Minuten und alle kreischen. Und das ist irgendwie, wie ich so dachte, wäre es da nicht irgendwie besser investiert? Ich gehe statt ins Kino in eine richtige Strip-Show.
Aber da ist also ja Channing Tatum dann nicht.
Aber das ist auch gut. Also ich war schon in Hamburg im Dollhaus und das war auch sehr gut und ich dachte, oh, schön, jetzt in echt wäre auch toll.
Wobei also, ich wäre ja peinlich berührt, wenn der vor meiner Nase wäre. Ich finde das da auf der Kinoleinwand schon ganz gut.
Und ich fand es aber auch, also alleine diese Szene, wo sie dann in diesem Haus bei den 5 alten, also was heißt alt, es sind Frauen um die 50, Andy McDowell, die ganz, ganz dringend wohl Geld braucht, damit sie da irgendwie mitgespielt hat. Und dann fangen die alle total hysterisch an zu kreischen und die haben noch nicht mal was gemacht, die haben sich ja noch nicht mal ausgezogen, die haben sich einfach nur aufs Sofa gesetzt.
Ihr habt den beide auch geguckt, ne?
Ja.
Ja, ja.
Okay. Ja. Also das fand ich halt ein bisschen peinlich, weil wenn meine Mutter dort sitzen würde, würde ich im Boden versinken.
Und die eine Tochter war ja dabei und fummelte die ganze Zeit an ihrem Freund rum und ihre Mutter saß ihr gegenüber und also irgendwie.
Aber was ich richtig gut fand, die Szene, wo der in den Supermarkt gegangen ist.
Ja.
Auf ihrem Handy so und macht da irgendwas und die reagiert einfach nicht und dann keine Miene verzieht und das fand ich echt gut.
Da musste ich auch sehr lachen, weil sie halt eine etwas unattraktive Verkäuferin in einer Tankstelle, in so einem Tankstellenshop und sie schicken Joe Manganiello, sage ich jetzt einfach
der
mal.
Der Werwolf aus True Blood.
schicken den quasi dahin und sagen, hier, zieh doch mal deine Show ab und zauber ihr ein Lächeln ins Gesicht und sie guckt 5 Minuten total unberührt und er hat dann noch 2 Sprudelwasserflaschen in der Hand, die er versteckt in seinem Gesäß aufmacht und es kommt ein bisschen schäumendes Wasser raus und ich war mit einer Freundin, ich habe eine Freundin mit ins Kino genommen, die jetzt auch länger nicht im Kino war, obwohl sie sehr gerne ins Kino geht und wir haben wirklich auf dem Boden gelegen vor Lachen, aber einfach nur, weil es so schlecht war.
Das ist halt Trash, ne?
Ja.
Genauso wie der Anfang.
Keine Miene verzogen hat.
Ja. Ja, das war schon ein bisschen gut. Fand ich auch. Ja. Und der Anfang also halt mit der Werkbank.
Aber dann kommt auch noch irgendwann Sprühsahne zum Einsatz und so, wo ich so denke.
Ach, Anna, jetzt hör doch mal auf.
Ich steigere mich da gerade rein, es tut mir leid.
Ja, genau. Wir müssen aufhören mit diesem Reinsteigern. Doro, vielen, vielen Dank, dass du uns noch angerufen hast, direkt nach dem Kino.
Gerne. Das muss ich einfach machen, das sitzt nur so drin im Kopf.
Ja, sehr, sehr gut. Nächstes Mal gerne wieder.
Okay, alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
In dir
ebenso.
Auch.
Ciao.
Danke, tschüss.
Und ich sage so lapidar nächstes Mal. Der nächste Film Blue Moon ist übrigens am 28. August.
Da gucke ich kurz in meinen Kalender. Warte.
Da kannst du nicht, ne?
Da habe ich, glaube ich, Zeit.
Sehr schön. Wer wartet am längsten?
Willi muss nämlich gleich ins Bett.
Willi wartet am längsten. Hallo Willi.
Hallöchen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wieso musst du ins Bett?
Weil Willi morgen früh um 7 einen Termin hat.
Ja.
Warum reden wir eigentlich noch im Radio, wenn ihr schon die ganze Zeit über Facebook da unterwegs seid?
Tja,
können wir uns einfach sein lassen. Willi, du hast Terminator gesehen. Terminator.
Ja, scheiße.
Wie jetzt?
Tschüss Willi, war schön mit dir heute Abend. Ja, aber kann ich sofort unterschreiben?
Nee, also ich sag's mal so, wenn man Action mag und auch so dieses in der Zeit hin und her reisen, dann mag es vielleicht gut sein, aber man darf nicht keinen Wert auf die Story legen. Weil, ich weiß nicht, also die Story, die ist so austauschbar. Es ist einfach, eigentlich, irgendwie habe ich das Gefühl, so nach so 10, 20 Minuten geht es in dem Film eigentlich nur noch um Arnold Schwarzenegger.
Ja,
bei der Geschichte so ein bisschen das Gefühl, dass keiner der Beteiligten sie verstanden hat. Und deswegen sich im Film auf der Leinwand die ganze Zeit die eigene Geschichte des eigenen Films erklären müssen. In welcher Zeitebene sie sich jetzt gerade befinden, warum das jetzt alles funktioniert und dann ist eigentlich ja alle anderen Terminator-Filme mit der Zeitebene, auf der sie sind, obsolet geworden ist, weil sie überhaupt keinen Sinn mehr machen und weil wir das alle immer noch nicht verstanden haben, erklären wir nochmal, worum es überhaupt geht in diesem Film.
Genau, also irgendwie habe ich erstens, nennen sie irgendwie, was weiß ich, 50.000 Mal das Jahr, in dem sie gerade sind. Warum auch immer. Und zum anderen, ich weiß nicht. Also es ist ein Film, den ich zwar so wegen Action ganz gut finde und ich muss ja sagen, ich finde ja auch Arnold Schwarzenegger einfach total toll. Und Terminator ist ja auch einer der Filme, die ihn recht bekannt gemacht haben. Und wo ich so sagen muss, ja, aber dieser Film ist halt, wie soll man das sagen, nicht der Beste.
Aber kennst du die ersten, also hast du Teil 1 und Teil 2 gesehen?
Ja, die sind besser.
Das sind Meilensteine, also Teil 2 funktioniert auch heute noch von der ersten bis zur letzten Minute, das ist ganz großes Kino, was da passiert. Und da
das
ist
Problem beim entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das Problem bei den jetzigen ist einfach, dass er zu viel will, habe ich das Gefühl. Der versucht noch mehr technische Entwicklung und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich finde, er ist so ein bisschen zukunftsüberladen. Also er hat irgendwie zu viel Zukünftiges mit drin. Es ist dann noch ein, erst kommt ein Terminator, den man kaum kennt, also eine Art Terminator, den man kaum kennt, mit diesem, der sich in alle möglichen verwandeln kann. Dann kommt noch eine andere Art Terminator und man sich so fragt, ich glaube, der Film, der hat einfach versucht, alles zu sein und ist nichts geworden.
Ich finde ihn halt vor allem auch, abgesehen von Arnold Schwarzenegger, total fehlbesetzt. Also Emilia Clarke als Sarah Connor und Jay Courtney als Kylie Reese, die haben null Chemie. Es gibt da irgendwie diese eine Szene, in der Verwandtschaftsverhältnis...
Also Emilia Clarke, finde ich, passt, aber der Typ, der auch bei Divergent...
Ja, Jay Courtney, ja.
Genau, der passt nicht rein. Und aber ich finde, die Frau, also hier die Mutter spielt, Emilia Clarke, ich finde, die passt eigentlich ganz gut rein. Die sieht so unschuldig aus und ich finde, die passt da rein.
Aber es gibt diese eine Szene, in der Verwandtschaftsverhältnisse geklärt werden, in denen John Connor, Sarah Connor und Kylie Reese mehr oder weniger im Kreis zusammenstehen.
Genau.
Und wo ich auch so denke, ah ja, okay, ich bin ein Vater, ja, okay, passt schon, machen wir weiter. Wo ich so denke, hallo?
Habe ich da auch an Star Wars denken müssen.
Ja, da musste ich auch selbstverständlich an Star Wars, aber ich denke mir so, gibt es hier irgendwie mal eine Chemie? Also ihr sollt gemeinsam einen Revolutionsanführer gezeugt haben und ihr wirkt gerade so, als würdet ihr eure Kinder im Kindergarten abholen und hättet euch zufällig hier getroffen. Das ist nichts.
Ja,
beiden.
Allerdings muss ich sagen, ich finde, das ist einseitig. Also ich finde, Emilia Clarke versucht schauspielerisch so ein bisschen in diese Mutterrolle und in diese Rolle von wegen der Frau, die halt weiß, dass er, also spoiler ich jetzt?
Bisschen schon.
Da kann man bei Terminator, ja, okay.
Ja, doch, bei dem Film finde ich schon.
Das ist ein Trailer drin.
Wir können zwar einen Spoiler-Alert machen, aber dann versuche ich anders zu reden. Also Anna, du weißt, wovon ich rede, ne?
Ja.
Und ich finde, dass Emilia Clarke versucht, diese Verhältnisse, die dort herrschen, recht gut und auch so diese Stimmung, die in der Frau von Sarah Connor halt, die heißt Sarah Connor, oder?
Die heißt Sarah Connor, ja.
Ich finde das irgendwie witzig. Aber gut, egal.
Sie hieß auch schon vorher so.
Ja, aber ich glaube, das finden irgendwie auch Deutsche witzig. Aber okay. Ich finde, dass halt Emilia Clarke diese Emotion, die Sarah Connor wahrscheinlich fühlen wird in diesem in dem Film, dass sie die recht gut rüberbringt. Aber ich habe das Gefühl, dass halt Kyle Reese, ich kann mir den Schauspieler nicht merken, also dass der Typ halt
Jay Courtney
weiß, wie er da reagieren soll drauf.
Ja, der hat
also
halt immer sowas tun müssen.
Halt völlig falsch, weil du meintest, du findest beide falsch besetzt. Also ich finde, dass er falsch besetzt ist, weil sie versucht, alles rauszureißen, aber er schauspielerisch irgendwie in diesem Film eine totale Niete ist.
Also ich bin ja total begeistert von Arnold Schwarzeneggers schauspielerischer Leistung in diesem Film.
Er hat einen Gesichtsausdruck mehr als im ersten Teil.
Ja, richtig.
Er grinst.
Absolut.
Er grinst.
Das muss man erstmal schaffen
sieht
mit 67.
Aus. Also wenn er grinst, das sieht so genial falsch aus. Also sein Grinsen, das finde ich wirklich lustig.
Ja.
Und wer ja total untergeht in dem Film und dem ich ja auch irgendwie gerne umarmt hätte, um zu sagen, ist nicht so schlimm, ich hab dich trotzdem lieb, obwohl du damit gespielt hast, ist J.K. Simmons. Der ja
wen
dieses
er?
Stimmt!
O'Brien, also
den
Police Officer, der ja dieses Jahr einen Oscar für Whiplash bekommen hat. Ein ganz großartiger Schauspieler, der hier auch irgendwie so wirkt, als würde er sich schämen für das, was er da macht.
Findest du?
Ach, du meinst den alten.
Den mit den wenigen Haaren.
Ja, ja, der Typ, der der einmal vorkommt in der früheren Zeit und dann in der späteren Zeit.
Genau.
Mhm. Hm? Ich weiß, wie du meinst. Mhm. Ja, der ist, ja, das hat man auch so das Gefühl. Aber auch hier, der den Anführer spielt, also der dann...
John Connor.
Jason Clark. Genau, John Connor. Der, ich finde, der harmoniert auch kaum. Ich finde, seine schauspielerische Leistung lässt sich auch an 3 Fingern abzählen.
Die spielen halt alle aneinander vorbei.
Genau, und das ist das Problem. Die einzigen, die wirklich harmonieren, das sind Arnold Schwarzenegger und Emilia Clarke. Die harmonieren wirklich.
Mich wundert es ja ein bisschen, dass Celine hier noch nicht eingesprungen ist, weil Emilia Clarke ja bei Game of Thrones mitspielt.
Emilia Clarke und die spielt, in diesem Film ist sie neben Arnold Schwarzenegger eine der die wenigen, die da reinpassen.
Ich fand sie auch okay in der Rolle. Also konnte das von dir, Anna, nicht wirklich nachvollziehen, auch in deiner Filmkritik schon nicht. Aber ja, mein Gott, der Film, ich fand den halt auch oll. Also als ich da raus bin, dachte ich auch so, ja, und jetzt? Ich möchte mir jetzt gerne den Terminator-Teil mit Christian Bale nochmal angucken.
Was Anna sagt...
Den fand ich gut.
Das,
sorry.
Was Anna sagt, stimmt in einer gewissen Weise schon. Also es ist schon so, dass sie aneinander vorbeispielen. Aber ich bin der Meinung, dass Emilia Clarke neben Arnold Schwarzenegger, wie gesagt, die einzige ist, die...
Willi, das haben wir jetzt schon, das haben wir.
Nein, aber sie spielt authentisch, die anderen passen da nicht rein.
Das haben wir ja. Also ja. Haben wir ja jetzt mitbekommen. Willi, okay, Terminator Genesis, nicht so geil, außer Emilia Clarke war okay, Arnold Schwarzenegger sowieso.
Genau.
Gut, vielen Dank, dann gehen wir jetzt schlafen.
Kein Problem. Jo, bis dann. Noch.
Bis dann, tschüss Willi.
Guten Abend noch.
Ciao.
Tschüss. Fritz. Blue Moon.
Wir reden noch 20 Minuten mit euch über die Filme, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen. Hier im Film Blue Moon 0331 70 97 110 ist die Nummer. Jeder, der anruft, bekommt auch was geschenkt aus der Filmkiste. Da sind ganz viele tolle Sachen drin. Merchandising, Kinokarten, alles mögliche.
Bücher, T-Shirts, Kopfhörer, USB-Sticks.
Genau. Und ganz lange wartet schon Vanessa. Hallo.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Endlich bist du dran.
Ja.
Du hast einen Film gesehen, der gestern erst ins Kino gekommen ist.
Genau, ich habe Margos Spuren gesehen.
Und?
Ich fand ihn richtig gut.
Hast du vorher, oder bestimmt, das blamiere ich mich jetzt total mit dieser Frage, Das Schicksal ist ein mieser Verräter gesehen?
Ja, den habe ich letztes Jahr im Kino gesehen und habe mir die Augen ausgeheult.
Ja, ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, ich muss immer noch weinen, nur wenn ich an diesen Film denke.
Ja, also ich bin froh, dass der jetzt eher lustig war. Also zwar auch traurig zum Ende ein bisschen, aber ich habe nicht geheult und habe sehr viel mehr gelacht.
Hast du das Buch vorher gelesen?
Nee, ich habe es nicht geschafft.
Ah, das macht aber nichts.
Magst du mal kurz sagen, worum es geht, Vanessa, für alle, die es gar nicht kennen?
Ja, es geht um Quentin, der in seine Nachbarin verliebt ist, schon seit sie ganz klein sind, die beiden, und waren befreundet. Und jetzt haben sie sich so über die Jahre ein bisschen entfremdet und haben nichts mehr miteinander zu tun. Und plötzlich steht sie nachts in seinem Fenster und sie wollen ein paar Sachen erledigen. Sie möchte sich an ein paar Menschen rächen. Und er ist immer noch total verknallt in sie und am nächsten Morgen ist sie verschwunden und sie hinterlässt immer so kleine Nachrichten und Spuren und Hinweise und er möchte sie natürlich finden, macht sich mit seinen besten Freunden dann auf den Weg, um sie halt zu finden.
Was hat dir am besten gefallen? Die schauspielerische Leistung, die Geschichte, die Bilder, alles, das Komplettpaket?
Ich finde ja, dass sie den Ben, also den besten Freund von Quentin, perfekt besetzt haben.
Ist das der etwas drahtige oder der farbige?
Der Drahtige, der den Weibern hinterhergeht.
Genau, ja. Der ist der klassische beste Freund-Nerd, Außenseiter.
Und dann gibt es diese eine Szene, wo sie in so einem verlassenen Souvenirshop stehen und alle Angst haben und dann fängt er an, dieses Pokémon-Lied zu singen, weil er meint, es ist weniger gruselig, wenn man singt. Und wir waren nur so 20 Leute im Kino und am Ende haben alle zusammen dieses Pokémon-Lied mitgesungen. Das war ziemlich cool.
Okay. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich hatte keine Zeit bis jetzt.
Ich muss kurz husten, es tut mir leid.
Ja. Wir sind Vollprofis, wie du merkst, Vanessa.
Ich fand aber,
ja, ich merke das schon.
Ich fand ja, also Ned Wolf, der Hauptdarsteller, der den Quentin spielt, hat ja bei Schicksal ist er ein mieser Verräter den besten Freund, also den dritten in dieser Dreierrunde da gespielt. Und ich fand den ja total gut. Und wen ich auch total mochte, war ja Cara Delevingne, also dieses Model, das sie spielt, weil sie hat irgendwie, also die Rolle, die sie hat, ist ja jetzt nicht unbedingt so sympathisch, so ein Stück weit. Ja, ein Ticken zu arrogant vielleicht. Und das ist auch irgendwie, das fand ich auch das Schöne daran, dieses Melancholische, was der Film hat, weil es halt nicht einfach so eine Love Story mit Happy End ist, sondern man ja auch ein bisschen was aus dem Film mitnimmt und der man das Gefühl hat, es sind alle irgendwie so traurig, das ist irgendwie so, sind in ihrem letzten Highschool-Jahr, sie werden alle sich wahrscheinlich irgendwie so ein Stück weit aus den Augen verlieren und diese Coming-of-Age-Geschichte, die dieser Quentin durchmacht, also dass er eigentlich erwachsen wird und aus so einem pubertären Winterschlaf erwacht, in dem er drin war, das fand ich ganz toll. Und er sagt, am Ende sagt er irgendwie, als er dann so mit stolz geschwellter Brust durch die Highschool geht, sagt er irgendwie, für viele waren die letzten Wochen viele letzte Male und für mich waren es viele erste Male, weil er endlich anfängt zu leben. Und das fand ich irgendwie so eine ganz tolle Erkenntnis aus dem Film, was ich auch schon beim Buch hatte. Und ich finde es auch ganz toll, dass John Green, der die Bücher schreibt und in dem Fall auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, der es halt echt nicht so von oben herab schreibt, sondern immer auf Augenhöhe mit den Jugendlichen.
Ja, ich fand es auch schön, dass es halt am Ende gar nicht so das große Drama war, dass sie halt nicht mit zurückgekommen ist, sondern dass er ja trotzdem glücklich war und festgestellt hat, dass durch sie trotzdem alles schöner war die letzten Wochen. Das war ganz schön, dass es halt nicht so auf die Tränendrüse gedrückt wurde und alles traurig war.
Ja.
Vanessa, danke dir sehr für deinen Anruf.
Ja, gerne.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ganz lange wartet auch schon der Albrecht aus Bad Belzig. Tag.
Hallo.
Hallo.
16 Jahre jung und du hast dir die Minions angeguckt.
Ja.
Und?
Ich fand, sie waren ganz gut. Es war nur zum Ende. Es hat jetzt ein bisschen gewirkt, sie müssen noch das Ende irgendwie mit reinbekommen.
Okay, warte mal, Albrecht, deine Verbindung ist ganz mies. Du musst auch leise reden. Kann es sein, dass deine Eltern schon pennen oder so?
Nee, ich gehe mal in einen anderen Raum. Die halten
das
gerade ein bisschen.
Das, also wir verstehen dich kaum.
Ich muss quasi die Augen zumachen, um dir zuhören zu können.
Ja.
Jetzt so besser?
Ja, hallo!
Einen wunderschönen guten Abend.
Also kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast mit den Minions?
Ich fand, die Minions waren fand ich schon recht gut. Ich fand das, den Übergang, um an die anderen Film anzuknüpfen, nicht so ganz so gelungen. Das war irgendwie so gezwungen. Das fand ich einfach nicht allzu ganz so rund damit.
Du meinst es von dieser Evolutionsgeschichte zur eigentlichen Story?
Ja, und dann von der Story zur anknüpfenden Story zu den unverbesserlichen.
Achso. Den Bogen am Ende zu Gru hin.
Ja.
Ganz am Ende.
Das war irgendwie so ein bisschen. Man hätte schöner machen können.
Ja, man hätte so vieles machen können.
Ja, es kam halt so unvermittelt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ging dann doch am Ende auf einmal recht schnell mit Gru.
Ja, das hatte ich auch auf einmal. Da war er da und nichts weiter.
Ja, aber man hat sich so noch ein bisschen offen gehalten, dann kann man ja nochmal den Minions-Film machen, wie die sich dann wirklich kennengelernt haben und wie die sich lieben gelernt haben, die Minions und Gru.
Ja, das würde ich mir aber wünschen tatsächlich. Aber dann nur ein besser und mit ein bisschen weniger Story und mehr Minions.
Und vielleicht
Minions.
Nicht so gelb.
Nicht so gelb.
Besser lila?
Besser lila. So, das war jetzt der Insider. Genau, sehr gut, Albrecht. Okay, also nicht ganz rund, sagst du, ja?
Ja, und ich fand halt, dass sich das 3D nicht wirklich gelohnt hat.
Das stimmt allerdings, das hat sich gar nicht gelohnt, bis auf ganz zum Schluss.
Aber das ist ja ganz oft bei Filmen so, dass das 3D überflüssig ist. Ich habe nämlich jetzt auch gerade schon wieder überlegen müssen, ob ich ihn in 3D gesehen habe oder nicht, aber ich glaube ja. Und ich war nämlich in einem Kino, wo die 3D-Brillen total unbequem sind, vor allem wenn man als Brillenträger die 3D-Brille noch über die normale Brille zieht und ich nach 5 Minuten...
Ich habe meine Brille abgesetzt.
Ja, dann sehe ich gar nichts.
Ups.
Jetzt bist du weg.
Ich bin noch da.
Ah. Ach so.
Es hat geknackt in der Leitung.
Egal. Ja, aber vor allen Dingen, ich frage mich, warum man das gerade bei einem animierten Film nicht einfach mal geil macht.
Ja, du brauchst
das
ja immer...
auch nicht. Ist bei der Verfolgungsjagd so ein bisschen mit Lara gespritzt, wo du hättest dann vielleicht noch ein bisschen was machen können.
So, da bei der Verfolgungsnummer, ja.
Und da vielleicht ein bisschen rausgeflogen oder mit dem Raketenwerfer da an der Stelle.
Ja. Hast du eine Ahnung, Anna, warum das, also ist das zu teuer, ist das zu kompliziert, haben die keine Ideen?
Nee, also die haben einfach keine Ideen, beziehungsweise ganz oft wird dann ja einfach nochmal irgendwie so eine Sequenz reingeschrieben fürs 3D, damit es sich auch irgendwie, also so ein bisschen als Legitimation, dass es sich überhaupt gelohnt hat, aber ganz oft funktioniert es halt auch nicht, also bei Ant-Man fand ich es halt super, das 3D. Aber bei den Minions habe ich es auch einfach nicht gebraucht. Also es ist dann auch ganz oft zum Beispiel bei Drachenzähmen leicht gemacht. Also als Animationsfilmvergleich fällt mir das gerade ein. Da finde ich das schon wieder ganz cool, weil du dann, wenn du auf dem Drachen...
Dann merkt man wirklich, dass es kommt.
Genau, da hast du halt, wenn die Hauptfigur auf einem Drachen fliegt, hast du das Gefühl, das ist wie Achterbahnfahren, weil du durch diese Point-of-View-Perspektive denkst, du sitzt jetzt gerade auf dem Drachen. Aber das bei den Minions... war es halt echt überflüssig.
Ja. Ja, schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal.
Aber es sind ja gerade Sommerferien, Albrecht. Hast du vielleicht noch einen anderen Film gesehen?
Ich hatte auch noch die Avengers gesehen gehabt.
Die Avengers?
Ja.
Zwei?
Ja.
Ja. Und? Auch nicht den ganz runter.
Doch, ich fand den, der war gut.
Okay.
Aber steckst du drin in diesem Comic-Universum?
Ja, ich habe es verstanden.
Ah,
ich habe vorhin nochmal einen Film gesehen und ich habe die Parallelen verstanden.
Ja, dann hast du mir auf jeden Fall was voraus. Ich habe nicht alles verstanden.
Darf man spoilern oder nicht?
Ja, der Film ist ja jetzt fast schon auf DVD raus, oder?
Naja, nee.
Oder?
Dezember.
Nee, der.
Ich habe halt auch schon den Teil davor angesehen mit irgendwie Zeichentrick-Variante, den Film, den gleichnamigen Film auf. Ohne die zwei in Comic-Version. Und dadurch, wenn man mehrere Filme sieht, versteht man das Große und Ganze einfach leichter.
Das Große Ganze, ja klar. Aber diese ganzen kleinen Anekdötchen und Parallelchen und was weiß ich, was da alles gezogen wird. Ja, na dann. Okay, Albrecht. Dann sind wir wahrscheinlich einfach nur doof. Vielen Dank für deinen Anruf.
Gerne gemacht.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
So, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen Markus wartet jetzt schon ganz lange. Hallo, Markus.
Servus miteinander.
Hallo.
Servus miteinander. Okay, du hast ganz viele deutsche Filme gesehen, richtig?
Richtig, und zwar erstens mal Honig im Kopf.
Ja.
Ist aber auch schon ein bisschen älter.
Ja, aber das macht doch nichts, Anna.
Genau, ist doch egal.
Stimmt, es tut mir leid.
Nee, weil das ist wegen meinem Beruf. Ich bin ja Seniorenbetreuer, habe ich ja gelernt vor 2 Jahren. Da muss ich mir den Film einfach mal angucken, um mal zu gucken, wie denn so die Filmwelt in Form von diesem Film mit der realen Welt der Demenz überhaupt vereinbart ist.
Und?
Ja, ich fand, es ist eigentlich sehr gut hingekriegt. Also Til Schweiger macht ja generell geile Filme, wie ich finde, und den hat er richtig geil hingekriegt, den Film.
Okay. Also realistisch dargestellt, die ganze Dimension.
Ja, weil ich finde, das ist auch richtig, richtig tolle Szenen gemacht. Also manchmal will ich auch was zum Lachen, aber will ich auch manchmal was echt zum Weinen. Also es ist richtig schon krass gemacht. Also wer diese Krankheit kennt, der weiß, was los ist. Und die Leute, die eben nicht wissen, was Demenz ist, die denken eben, warum tut er das jetzt?
Mhm.
Echt? Und du findest es realistisch umgesetzt? Also ich habe ja nur Gegenteiliges gehört. Das ist halt irgendwie total... weich gezeichnet und beschönigt dargestellt wird.
Ja gut, das ist natürlich, Demenz ist kein einfaches Thema und wie gesagt, eben die Leute, die nicht wissen, was Demenz ist, die verstehen aber nicht, was mit dem Krankheitsverlauf genau passiert und deshalb ist auch schon teilweise wirklich auch, wie du gesagt hast, schon wirklich auch smart dargestellt und auch so ganz einfach so dargestellt, das heißt eben der vergisst Sachen und deshalb ist eben auch so eben dargestellt. Also das finde ich schon auch einfach gemacht für Leute, die eben nicht wissen, was Demenz genau ist.
Aber dann guck dir mal den Film Still Alice an mit Julian Moore. Hast du von dem schon mal was gehört?
Ja, den habe ich ja leider nicht sehen können, leider. Den habe ich hab schon gehört, aber der soll auch so auch richtig dramatisch und genial sein.
Ja, guck dir den mal an, weil also der schlägt Honig im Kopf um Milliarden von Kilometern.
Ja gut, okay, stimmt, weil Til Schweiger hat auch eher so eine lustige Komödie, so eine Art Drama-Komödie draus gemacht, dass es eben auch viel zu lachen ist. Und dieses Still Alice ist wirklich auch durch die wirklich Drama und dramatisch hoch 100% pur. Also das ist schon krass gemacht, genau.
Wobei ich Til Schweiger, also ich will Til Schweigers auf keinen Fall in Schutz nehmen, aber es ist ja teilweise schon so. Also meine Oma ist halt dement und du weißt halt zwischendurch wirklich nicht, wenn sie irgendwas abzieht, ob du jetzt irgendwie weinen, lachen oder irgendwie verschämt zur Seite gucken sollst. Weiß man ja nicht, wie man reagieren soll, und weil es einfach komisch ist. Es ist einfach merkwürdig. Okay, gut, Honig im Kopf, Still Alice, guckst du dir noch an. Drei Türken und ein Baby.
Richtig, der dümmste Film, der dieses Jahr rauskam, ist jetzt. Also, das ist so ein schlecht, was so ein doof gemacht, was so ein dämlich langweilig, ich wäre im Kino fast eingepennt.
Hat dich das gewundert bei dem Titel?
Nö.
Okay.
Vor allem Ecke Frösch hat mitgemacht, und den finde ich so dämlich, diesen Typen, der soll mal rappen und keine Schauspielerei machen, der kann nicht Schauspieler. Und,
das stimmt leider.
Ich finde, dass der Film jetzt total schlecht.
Ja. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich dachte...
Ich habe auch sehr, sehr gelitten in dem Film. Also es ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass deutsche Komödien einfach nicht immer gut sind. Oder in den meisten
nicht
Fällen sehr schlecht sind.
Der war nicht schlecht, Anna. Okay, und
da habe ich noch gesehen, Nachtmuseum 3.
Ja.
Nachtmuseum-Fan und leider wird es der letzte Film von Robin Williams. Und das war richtig schön, noch toll, richtig schön aufgeblüht in dem Film zu sehen, in seiner Rolle. Ich weiß nicht, wie es denn wirklich hinter den Kulissen war, also, aber in dem Film war es schon richtig genial.
Auch wenn es am Ende natürlich ein bisschen traurig war, als man genau wusste, das ist die letzte Einstellung mit Robin Williams und er dann ja auch noch irgendwie wieder als Teddy Roosevelt auf dem Gemälde, auf dem Pferd sitzt und zurückgeht und noch ein letztes Mal irgendwie auch noch so was ganz Melodramatisches sagt, irgendwas mit Grüßt mit die Sonne. Und da habe ich echt auch Gänsehaut gehabt.
Aber meine Lieblingsszene von dem Nacht im Museum 3 ist echt, wo diese beiden Kleinen, dieser Römer und der Cowboy da in Pompeji stehen und das Schild einfach die ganze Zeit von der, in der Römer sagt, Pompeji. Und dann rennen sie los, weil der Vulkan ausbricht. So richtig, richtig geniale Szene.
Gut, Markus, dann vielen Dank für deinen Anruf. War das erste Mal im Film Blue Moon, ne? Bei uns jedenfalls.
Heute ist auch am Himmel Blue Moon, weißt du?
Ja,
das haben wir vergessen eingangs zu erwähnen.
Der Blue Moon ist nämlich der zweite Vollmond im Monat.
Richtig.
Also normalerweise ist ja nur einmal im Monat Vollmond, ne? So.
Genau, und heute ist zum zweiten Mal.
Naja, das passt ja.
Ja, genau.
Fahren wir ohne Licht nach Hause, ist ja hell genug bei Vollmond.
Markus,
nee, das sollte man nicht tun.
Liebe Grüße.
Abend. Tschüss.
Ciao.
Ja, ciao.
Und jetzt haben wir noch am Schluss, am Ende der Sendung, Kira in der Leitung oder Kirat?
Kirat.
Mit T am Ende, ne?
Ja.
Du bist die Kirat.
Ja.
Die Filmblumen Kirat.
Ja, wobei ich habe es ewig nicht angerufen.
Das stimmt.
Ja, deswegen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, dass wir dich jetzt am Telefon haben.
Ja, ich komme gerade aus dem Kino und habe Slow West gesehen.
Ah, du bist geritten, hoffe ich, nach Hause.
Genau.
Denn Slow West ist ein Western.
Genau.
Mit Michael Fassbender in der Hauptrolle.
Ja, wobei ich ihn nicht so gut fand.
Den Film oder Michael Fassbender?
Den Film.
Echt? Warum?
Er hatte so ein paar unlogische Stellen drin. Also die Story ist halt ganz kurz. Ein Typ aus Schottland, 16 Jahre alt, reist nach Amerika halt seiner großen Liebe hinterher, die aber eigentlich gar nichts von ihm wissen wollte. Trifft dann auf so einen ruhigen Typen, der meint, seinen Beschützer spielen zu müssen, was, ja, wo ich sage, der 16-Jährige war schon recht naiv gewesen, da so alleine da durch die Gegend zu reiten und am Leben zu bleiben. Jedenfalls, es gibt kein Happy End.
Gibt es selten im Western?
Ja, gibt es selten, ja, wobei ich muss sagen, The Salvation fand ich viel realistischer. Falls ihr den gesehen habt vor ein paar Monaten. Ja, also jedenfalls, ich fand ihn ein bisschen unlogisch, auch wie man sich so innerhalb einer Nacht von einem Lager ins andere verirren kann, wenn man nur ein paar Schritte weggeht oder so. Und ja, wie so die Charaktere auch dargestellt wurden und die Indianer, das wirkte mir alles zu inszeniert.
Aber ich fand die an dem Film die Perspektive so cool. Das ist halt wirklich irgendwie dieser, der Blick dieses 16-Jährigen ist, der irgendwie seiner großen Liebe hinterherjagt, auf die aber ein Kopfgeld ausgesetzt ist, was er gar nicht weiß. Deswegen jagt nicht nur er seiner großen Liebe hinterher, sondern auch gefühlt der halbe Wilde Westen.
Ja, eben.
Und ich fand, das war also ganz großartige Landschaftsaufnahmen. Also,
aber
lustigerweise auch in Neuseeland gedreht und gar nicht in Colorado, wo er eigentlich spielt. Und Michael Fassbender gucke ich mir immer gerne an, auch wenn er hier ein bisschen ungewaschen und unrasiert ist, aber nehme ich in Kauf.
Das war schon alles okay, aber die Story, guck doch mal, wie diese paar Indianer-Szenen rübergekommen sind, das ging doch gar nicht.
Ja, das waren halt alles irgendwie immer so Zufallsbegegnungen und es wirkte ein bisschen willkürlich, aber das war halt Absicht.
Ja, ich fand es aber in dem Fall nicht so gelungen.
Ah.
Nein.
Okay, Kira. Okay.
Aber du warst noch in mehr Filmen.
Ja, lass
ich war
uns mal.
Noch mehr. Also, was ich gut fand, war Taxi Teheran.
Ja.
Wobei es eigentlich eher so ein Sonntagnachmittag-Fernsehfilm ist, sage ich mal. Aber das lag nun an den Bedingungen des Filmens. Dann Amy fand ich relativ schlecht.
Der Dokumentarfilm über Amy Winehouse?
Ja.
Warum fandest du den schlecht?
Also ich bin jetzt zugegebenermaßen, ich bin Stahlwerkhörerin. Ich bin jetzt nicht so der große Amy Winehouse-Fan, aber alles, was in diesem Film vorkam, das wusste ich auch schon durch die Klatschpresse.
Ja, das fand ich nämlich das große Problem, was ich an dem Film hatte, dass er eigentlich den Medien vorwirft, dass Amy Winehouse an der Klatschpresse zerbrochen ist, dass sie halt, also durch diese, weil die Medien sich so auf sie gestürzt haben, und dann bedient er sich aber der gleichen Bilder und zeigt zum Beispiel den Trauerzug ihrer Beerdigung und den Sarg, wie er aus ihrem Wohnhaus getragen wird, etc. Und das fand ich total heuchlerisch, weil ich so dachte, aber genau, also auf der einen Seite wirft der Film allen vor, dass sie genau daran zerbrochen ist und bedient sich aber des gleichen Materials.
Ja, das fand ich auch. Und ich fand aber auch, er hat immer nur so die negativen Seiten, die standen einfach im Vordergrund. Er hat jetzt nicht so viel, sag ich mal, Material gehabt, dass sie selbst noch mehr zu Wort gekommen wäre. Also ich fand, das war mir zu sehr auf das Negative, auf Drogen, Alkohol, Bulimie-Probleme reduziert, mehr oder weniger. Und dann auch halt Zusammenschnitt von ihren Erfolgen, die sie halt hatte, alles, was so im Fernsehen war, noch ein paar Studioaufnahmen, aber so alles in allem fand ich es wirkte schon fast selbstklatschpressenmäßig.
Es war wenig Neues, ja.
Es war wenig Neues.
Und wenig Musik dafür dann.
Ja.
Ja, da sind wir einer Meinung.
Genau, so, und Escobar hat mir sehr gut gefallen.
Kirat?
Ja.
Es ist halt irgendwie gleich 12:02.
Wir kriegen Ärger.
Wir kriegen richtig Ärger. Deswegen vielen Dank, dass du angerufen hast. Hör doch mal wieder öfter Film Blue Moon.
Ja, ruf einfach früher an.
Ich muss mal zusehen, dass ich dann freitags nicht ins Kino gehe, weil ich habe gerade hier eine Jahreskarte für die York-Kinos und gucke mir so ziemlich alles an, was
sehr gut.
Okay. Also dann hoffe ich, dass ich am 28. dann früher dabei bin.
Sehr gut. Dann geh einfach in die 17 Uhr Vorstellung und dann bist du pünktlich um 22 Uhr wieder zu Hause.
Genau.
Kirat, mach's gut.
Okay, dann.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. Der nächste Film Blue Moon, wie Kirat gerade eben schon gesagt hat, ist also am 28. August. Und da gibt's dann natürlich, müssen wir uns beschäftigen mit Mission Impossible, Fantastic Four, dieser Hitman-Film. Davon habe ich einen Trailer gesehen. Ist ja die Verfilmung von einem Videospiel.
Southpaw. Jake Gyllenhaal wird boxen. Und es gibt so einen Hip-Hop-Film. Straight Outta Compton heißt der. Und es gibt noch ein bisschen Horror. Zac Efron wird DJ in We Are Your Friends.
Das ist der Horror. Na, ja, gucken wir mal.
Das ist jetzt aber böse.
So.
Und ich kann jetzt schon sagen, Mission Impossible ist groß.
28. August, der nächste Film Blue Moon. Tschüss, gute Nacht.
Bis bald.
Viel Spaß im Night Flight.
Und das hört man.